Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 61, heute mit Flydi.
Hallo, Welt.
Mit Felix.
Internet.
Und mit meiner einer, wir haben den Marc irgendwie.
Der ist der Marc down.
Der Marc ist wieder down. Genau, deswegen reden wir auch diesmal nicht über Mail. Das behalten wir uns nochmal dann für die nächste Sendung. Weil wir hatten schon einige Kommentare, die gefragt haben, erklärt doch dann mal irgendwie Mail. Was wir so benutzen und auch nicht. Wie das alles so funktioniert, machen wir dann nächste Woche. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Toten der Woche. Da könnte man schon fast auf Verschwörungstheorien kommen, wenn man das Ganze hört.
Wenn man das so hört, ja.
Weil der Barnaby Jack, der ist kurz vor seinem Black Hat-Auftritt irgendwie auf mysteriöse Weise
ums Leben gekommen. Hat er einen Herzschrittmacher?
Glaube ich,
er hat seinen
nicht.
Eigenen Herzschrittmacher gehackt.
Ja. Weil sein Vortrag auf der Black Hat sollte ja über Angriffsszenarien bei Wireless-Enabled, wie heißen die auf Englisch? Pacemakern.
Genau. Pacemakers. Im letzten Jahr hat er gezeigt, wie das mit Insulinpumpen funktioniert.
Das ist auch gefährlich.
Ja.
Oh Gott. Ja, da könnte man jetzt schon sagen, irgendwie, ja, vielleicht hat er ja irgendwie die.
Nee.
Was?
Ich glaube, das ist.
Du meinst, er hat einfach so viel Koks genommen und ist einfach umgekippt.
Nee,
oder er hatte einen seltenen Herzfehler und ist einfach umgekippt.
Ich glaube nicht, dass er irgendwie sowas hatte, sondern ist einfach, was war denn das? Was war denn das Problem genau?
Na, es steht nicht da, der ist einfach überraschend tot aufgefunden worden. Das ist noch nicht geklärt, warum.
Das ist mysteriös.
Ich würde jetzt mal.
NSA.
Na, wenn, dann eher die CIA. Ja.
Egal, NSA. Die sind nämlich an einem schuld.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt was reininterpretieren
muss. Die haben ihn remote gehackt einfach.
Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben einfach physikalisch.
Ja, genau. Die hatten einfach dieses Wi-Fi und dann klickt man drauf und plötzlich ist man tot. Ach nee, das war Dr. Who.
Stimmt.
Ja. Oder dieser QR-Code, wo du mit deinem Google Glass raufschaust und dann bam. Was
geht? Genau, die hatten nämlich QR-Codes einfach fürs Hirn.
QR-Codes?
QR-Codes auf Kühe drauf gedruckt.
Ja, das passt ja auch fast. Du musst die nur richtig züchten.
Genau.
Doch einen QR-Code
nee, die haben einfach Kühe-Gen manipuliert, dass wenn du da drauf guckst, dass das dann Buffer-Overflow in deinem Hirn auslöst und dann bist du tot.
Und dann bist du tot.
Und dann bist du tot.
Das ist aber eigentlich eine traurige Geschichte.
Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt hier irgendwie.
Finde ich nicht in Ordnung.
War nicht meine Intention.
Hast du das gemacht? Hier zu verwitzeln. Ist auf jeden Fall tragisch. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was er da rausgefunden hat. Was er vortragen sollte. Der Vortrag wird gar nicht stattfinden. Es wird dann eine Schweigestunde, Minute Gedöns passieren an der Stelle. Ist aber trotzdem, also man kann da echt Verschwörungstheorien machen, wenn man will. Wir machen das jetzt nicht.
Ich finde, Inge würde schon gerne.
Tief im Inneren würde ich schon gerne, ja. Also es ist, ich finde es auch echt hart, dass die Herzschrittmacher bauen, die einfach so rumfunken und die einfach nicht sicher sind.
Ja, das ist
wo es irgendwie gar keine Verschlüsselung gibt oder wenn dann irgendwie beschissene Verschlüsselung. Ich denke mir die ganze Zeit, scheiße, wenn du mal in die Bedrulle kommst, selber so ein Ding zu brauchen, was machst du dann? Sagst irgendwie, nee, so ein Ding will ich lieber nicht, weil da könnte mich ja einer remote irgendwie
hacken,
töten.
Ja.
Oder sagst du
Ganzkörper-Alufolie.
Um dein Herz rum.
Ja, um deinen ganzen Körper rum.
Eigentlich brauchst du nur um deinen Oberkörper dann.
Ja gut, aber dann kannst du ja vielleicht außenrum kriechen. Ich glaube, das musst du dann schon. Also ich weiß nicht, ob.
Da können die Funkwellen außen rum kriechen.
Nee, ich weiß nicht, ob sich so da so.
Ich glaube, so funktionieren Funkwellen nicht.
Ja, aber.
Die können aber von hinten ran.
Die können ja quasi von oben und von unten kommen, da müsstest du ja trotzdem irgendwo abschirmen. Du kannst ja nicht nur dein Torso abschirmen, die gehen ja dann trotzdem durch deinen Kopf und durch deine Beine auch durch.
Du brauchst einen Jammer. Einfach.
Oh ja. Yeah. Das Problem ist bloß, wenn der dann irgendwann
aus Versehen das falsche
jammt. Das falsche jammt.
Oh,
das ist nicht so schön.
Aber es ist irgendwie so, also es ist wie in schlechten oder guten Science-Fiction-Filmen. Oder selbst in Homeland letztens war es ja auch so, dass in der einen Folge, wo der dann umgebracht wurde mit seiner mit
Was seinem Herz. Das war doch jetzt sogar schon in der ersten Staffel.
Nee, das war in der zweiten, glaube ich.
Sicher?
Ja.
Okay, dann, ja, ja, dann, zweiten, nee, dann, dann kam mir das nur so vor, weil das schon eine Weile her ist.
Dass war in der zweiten Staffel. Ja.
Stimmt, die haben den auch remote. Genau. Aber oh, wir müssen jetzt irgendwie seine Seriennummer rausfinden, damit wir ihn remote bricken können. Ja.
Huxhorn.
Ja.
Es ist trotzdem, also ich verstehe, ich meine, diese Medizinindustrie, die muss doch einfach Menge Geld haben. Was kann denn so schwierig sein, da mal ein paar ordentliche Leute hinzusetzen,
du hast
die irgendwie
dran
der
gedacht?
Richtige Secure. Hallo? Ich mach,
du machst nur Pacemakers.
Mhm. Nee, ich glaube, das Problem ist einfach,
die dass. Die ich mit einer WLAN-Schnittstelle ausstatte.
Kann ja mal passieren.
Ja, das ist ja nicht WLAN, sondern Bluetooth meistens.
Echt aber mal.
Ja, mit einer 2,4 GHz Funkschnittstelle ausstatte, was auch immer darüber läuft für ein Protokoll.
Nee, ich glaube, das Problem ist es auch, wie bei so vielen Sachen, Türöffnungssysteme und Wasser, Wahlcomputer, die ganze Geschichte. Ja gut, Wahlcomputer sind ein generelles Problem, aber das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen.
Genau, das ist noch ein ganz anderes Problem.
Ich glaube, da sitzen Leute dran, die sind in ihrem Bett, sag's es mal ein bisschen überspitzt, Fachidioten. Die kennen sich in ihrem Bereich, das ist jetzt in dem Fall Herzschrittmacher zu bauen, gut aus. Und dann denken die, oh, das wäre jetzt aber ganz cool, wenn wir da so den Leuten dann irgendwie ganz hip modern eine iPhone-App anbieten, wo sie über Bluetooth irgendwelche Sachen auslesen können.
Den Herzschrittmacher steigern können. Genau, oh, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Energie.
Genau, du kannst jetzt hier irgendwie, kannst einfach mal dein Herz übertacken. Und dann sage
ich, muss es nur härter kühlen. Ne?
Genau, du sagst jetzt, ich hätte jetzt gerne mal 170 Hertz.
Fuck yeah.
Und dann geht er plötzlich mehr. Nee, ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie da tun. Und
ja,
dass sich das in deren Weltbild sowas wie böse Menschen, die andere über ihren Herzschrittmacher angreifen wollen, gar nicht existieren.
Ja, aber haben die nie einen Film geguckt in ihrem ganzen Leben? Also du musst doch nur irgendeinen Science-Fiction-Film oder irgendeine Serie aus der Neuzeit gucken und weißt, das ist Leute gibt, die sowas machen können.
Ich meine, das ist aber halt schon eine Transferleistung, die nicht jeder erbringt.
So voll.
Vielleicht. ich weiß es nicht, also was anderes würde
das ist schon traurig, wenn die Leute Herzschrittmacher bauen können, ja, und in Millionen Leben darauf vertraut werden und dann kriegen sie eine Transferleistung von einem Science-Fiction-Film in die Wirklichkeit nicht hin. Also klar, man muss nicht irgendwie alles glauben, was in Science-Fiction-Filmen passiert. Aber
einiges.
aber dass es möglich ist, wenn ich Technologie in den Menschen reinbaue, dass die irgendwie auch, weil im Internet passiert ja auch täglich Zeug, ja, dass das irgendwie passieren kann.
Das Ding ist halt in unserer Welt, in unserem Weltbild ist es halt so, dass wir mit dem Internet groß gewachsen sind und da ist halt kein, wie soll ich sagen, keine grüne Blumenwiese. Da ist halt irgendwie virtueller
Holocaust.
Oh, nee, das hast du, das ist schon, das
gelbe
ist schon,
Compliance-Lampe.
Nein.
Die Compliance-Lampe, die geht schon bald wieder auf Orange, Felix.
Nein.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie so Mord und Totschlag auf virtueller Ebene. Also,
ich fand meins besser.
Nein.
Doch.
Ich meine, du bist halt ständig irgendwie dran und setzt einmal irgendwo einen Linux-Server ins Internet auf Standardport 22 und du kriegst irgendwie ständig SSH-Brute-Forces und so weiter. Das ist halt einfach in unserer Realität gang und gäbe, dass man davon ausgehen muss, dass irgendwie Dinge, die man anbietet, angegriffen werden. Aber ich weiß halt nicht, ob das bei so Herstellern von Medizin Medizinutensilien so unbedingt der Fall ist. Die gehen bis jetzt davon aus, dass die hier in ihrem Cleanroom ihre Sachen vor sich hin werkeln und dass die dann funktionieren und die sind dann vielleicht auch getestet auf die Fälle, die sie spezifiziert haben. Mhm. Aber da haben sie halt an sehr viele Sachen nicht gedacht. Die
da haben sie nicht an andere Menschen gedacht.
Genau, mit Wireless-Geschichten dazukommen.
Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall traurig und also ich stelle mir einfach nur vor, was passiert jetzt, wenn du einen Herzschrittmacher brauchst? Was machst du dann?
Also ganz ehrlich gesagt habe ich mir gerade auch Gedanken drüber gemacht und ich bin froh, dass ich momentan mich noch eine gut genugen Gesundheit erfreue, dass ich sagen kann, bis ich mal so ein Ding brauche oder sollte ich mal so ein Ding brauchen, sind die hoffentlich sicher, weil schon Leute irgendwie
Leute daran gestorben sind.
Nein, das habe ich nicht
gesagt. Wie Jack einfach, die das aufgezeigt haben.
Nee, weil einfach Leute das aufgezeigt haben und das Bewusstsein sich von diesen Herstellern halt geändert hat und dass es halt dann mal vielleicht auch bei, ich weiß nicht, Tests oder sonst irgendwas drauf ankommt, dass man halt auch sagt, nee, du kannst hier irgendwie remote abgeschalten werden, kauf es doch mal lieber nicht.
Ich habe gerade die Folge mit Data gesehen, wo der einfach ausgemacht wird. Also so ähnlich können wir das.
Welche?
Ja, gut, passiert ja öfter. Bei
Ich hab wem
gehört Data? Zweite Staffel.
Ich habe zufälligerweise gerade gestern eine gesehen, wo es auch passiert, und zwar da, wo irgendwie so ein verrückter Sammler Data irgendwie einknastet und den auch vorher mal remote ausschaut.
Ich hol mir jetzt gerade die ganzen auf Blu-ray.
Ich gucke die gerade auch in Super HD. Ja, das ist schon gut. So viel zum Thema Star Trek. Star Trek ist super.
Ja, hast du das letztens gesehen?
Ich habe das nicht gesehen übrigens. Ich habe jetzt irgendwie jahrelang kein Star Trek geguckt und jetzt habe ich irgendwie, glaube fast drei Staffeln in einem Rutsch durchgeguckt.
So. TNG.
TNG, ja. Also ich fange jetzt mal mit TNG an und dann gucke ich mal.
Dann auf Deep Space Nine und dann kann man es auch wieder sein lassen.
Ich weiß nicht, The Original Series wollte ich mir auch mal ein bisschen angucken, aber...
Ja, wenn du nicht zu viel erwartest, ist es halt echt, also da siehst du halt richtig das Pappmaché und da muss man schon drauf stehen.
Ja, und ich bin
also
jetzt halt schon die Remastered Sicht. Versions in HD von TNG gewohnt.
Also TOS ist auch remastered in HD.
Ja, aber man sieht es halt
auch. Aber du siehst halt, dass das im Hintergrund Pappmaché ist. Und es ist schon ein bisschen, also ich mag ja Star Trek auch und ich mag auch Kirk und so, aber da muss man schon ein bisschen härter sein. Aber hast du letztens auch, ging ja im Internet dieses Bild rum, so wir predict the future sind sowieso, wo aus Star Trek hier Konferenzraum in Star Trek erdacht an 1983 oder so und dann in Wirklichkeit.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Muss ich nochmal raussuchen. Fand ich auch ganz lustig. Genau. Also,
wir schweifen ab.
Ja.
Macht einfach egal, weiter.
Daran sieht man wieder, dass das, was die Science-Fiction-Autoren sich ausdenken, auch irgendwann in der Realität passiert oder einiges davon.
Ja, total. Also ich
zumindest. Und wenn die sich ausdenken, dass die Leute gehackt werden, indem sie einfach so vorbeigehen.
Aber da gibt es mittlerweile auch sehr viele Studien, dass so Leute, die heutzutage den modernen heißen Scheiß erfinden, früher als Kinder alle Star Trek geguckt haben und sich da halt irgendwie auch Sachen eingeprägt haben, dass so quasi...
Dass sie das jetzt auf einmal haben wollen.
Ja, die wollen das plötzlich haben. Die wollen halt jetzt mal Tablet-PCs haben, die auch funktionieren. Die wollen mal irgendwie, Voice-Interfaces haben und sonstige Dinge. Und irgendwann gibt's auch mal einen Traktorstrahl.
Ja, da arbeiten sie ja auch schon dran. Ja. Und die beamen zumindest mal alle kleinste Teilchen.
Ja, einzelne Partikel oder so.
Ja. Kommt alles. Tumblr der Woche. Oh ja, das war eine echt witzige Geschichte. Makefu, du hast sie reingeschrieben.
Ich hab sie reingeschrieben.
Ich glaube, einer deutschen Touristin ist irgendwie auf Ibiza irgendwie das Telefon gestohlen worden. Genau. Und der Typ hat einfach nicht an die Foto-Upload-Funktion gedacht und einfach fleißig mit dem Ding rumfotografiert.
Er hat es nicht nur, sondern er macht es immer noch.
Jetzt ist das recht, das so nach dem Motto, oder?
Das ist einfach so gut. Du siehst halt diese ganzen Bilder von diesem Duschberg, wie er irgendwie Fotos von sich macht und keine Ahnung was.
Hat er das im Internet nicht mittlerweile mitgekriegt?
Ich weiß es halt nicht. Also so wie es aussieht, nicht.
Also ich bin mir auch nicht sicher. Also ich habe schon öfters von solchen Geschichten gehört. Aber ich habe da auch mal mitbekommen, dass es dann ein Hoax war, dass dann halt irgendwie irgendwelche Security-Firmen, oh guck mal, wir haben da irgendwie unsere Special-App auf diesem Telefon.
Aber das ist ja keine Special-App, darum geht's ja. Ja. Es sagt ja keiner, dass man da, das oder will auch keiner damit Geld verdienen. Es geht einfach darum,
meinst du, man bekommt es, man kriegt es tatsächlich hin, dass der darf das iPhone ja dann im Endeffekt, muss das ja die ganze Zeit Internet haben. Er muss es auch ständig laden.
Wie?
Ja, das braucht ja Internet, dass du da remote drauf zugreifen kannst.
Du musst ja nicht drauf zugreifen,
er muss ja nur ab und zu mal Internet haben. Er muss es ja nicht die ganze Zeit haben.
Ach so, der hat dann irgendwie, Dropbox oder iCloud-Sync oder so.
Dropbox, Upload, Foto-Upload-Funktion.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Und wenn der ab und zu mal Internet hat, lädt er halt alles hoch.
Ja. Genau, bei Android ist es auch dieses standardmäßig aktiviert, dieses, wie heißt dieses... Google Plus, dass du es automatisch irgendwie im Internet haben kannst.
Aber kannst du mir trotzdem muss er dann gar kein Code drauf gewesen sein auf dem Telefon, oder? Weil sonst,
wahrscheinlich nicht.
Nee. Er sonst an das Handy ran.
Ja, es gibt halt Leute, die ihr Telefon immer noch so benutzen.
Und dann ist okay. Ich habe das gerade anders interpretiert, dass da jemand ständig dann irgendwie per Find My iPhone drauf zugegriffen hat und dann Sachen vielleicht runtergeladen hat oder so.
Nee, er hat einfach die Dropbox-Foto-Upload-Funktion nicht ausgemacht und deswegen sieht die jetzt lauter Bilder von ihm und hat mittlerweile irgendwie rausgefunden, wie er heißt. Und
warte, wie haben sie ihn genannt?
Haifat. Half
Ja. I have it.
Der heißt nicht Hafid.
Nee, ich weiß.
Das ist was anderes. ja.
Ja.
Aber also vorausgesetzt, das ist tatsächlich echt, ist es schon lustig. Durchaus.
Mhm. Ja. Aber auch ein bisschen komisch
irgendwie. Ich meine, über so eine Seite könnte man jetzt natürlich dann wieder sagen, hey, Crowdfunding sponsert mir doch ein neues iPhone.
Quatschkram.
Sie macht irgendwie Spaß.
Sie hat Geld.
Ja.
Sie hat quasi genug Geld, damit sie sich ein iPhone gekauft hat.
Dann kannst du noch mal
kann eins. Sich einfach noch eins kaufen.
Ja, aber...
Was?
Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt, glaube ich, nicht noch mal Geld für ein weiteres iPhone.
Ja, du.
Ja, aber du könntest, du könntest den Typen ja finden lassen und einfach einen Schlägertrupp zu ihm nach Hause schicken.
Ja, aber die sind ja
das
noch
Das wäre ein noch größeres Problem. Ich habe keinen Schlägertrupp.
Also, kannst du deine Freunde holen.
Ich weiß nicht.
Du sagst es einfach im Podcast so. Hier, geht mal zur Adresse XY, haut ihn mal drauf.
Weißt du, das sind alles Computer-Nerds, ja. Die können die dann irgendwie mit Dreck bewerfen, aber dann geht halt auch nicht viel. und mich eingeschlossen.
Mit den eigenen Feces.
Genau.
Sehr gut.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, mir fehlt da der tatkräftige Schlägertrupp in meinem Freundeskreis.
Ja, vielleicht hast du die falschen Freunde einfach.
Das oder die richtigen. Ich glaube eher die richtigen. Mhm. Ach, keiner will mit Schlägern befreundet sein.
Je nachdem, wenn die für dich schlagen. Das muss man überlegen.
Ja.
Überzeugt.
Vielleicht.
Dann kommen wir zu den News. Flydie.
Ja, ich bin da auf
Lizenzkram.
Ich bin auf was, ja, so spaßiger Lizenzkram. Ist, glaube ich, nicht so ganz ernst gemeint, aber.
Ach so.
Ja, ich bin da auf was Lustiges gestoßen, und zwar ein Blogpost, wo einer eine neue Lizenz ankündigt oder vorschlägt, und zwar die Do I Look Like Give a Shit Public License. Die ist dafür gedacht, für so Side-Projects oder so neben so Projekte, die man halt mal gemacht hat, aber irgendwie eigentlich da nichts damit mehr zu tun haben will und so. Ja. Und für diejenigen, die dann halt einfach sagen wollen, okay, ich gebe das jetzt irgendwo hin und möchte damit überhaupt gar nichts mehr zu tun haben und man will nicht mal die, wie heißt die andere Lizenz, Do What The Fuck You Want?
To Public License.
To Public License, genau. Selbst die lädt ja vielleicht zum Senden von Pull-Requests oder sowas ein und deshalb sagt er, nee. Genau.
Wenn die zu permissive ist.
Wenn die zu permissive ist, dann brauchen wir jetzt eine neue und zwar die, ich will auf keinen Fall irgendwas mit euch zu tun haben. Nehmt den Code, macht damit, was ihr wollt und kommt ja nicht auf die Idee, irgendwie mir Mails zu schreiben oder Verbesserungsvorschläge oder Pull-Requests oder so, weil geht nicht.
Es ist so wie, ich rotze das einfach ins Internet und
Scheiß drauf. Ja, das ist halt so die...
So wie es auf GitHub eigentlich die ganze Zeit passiert, bloß dass keine Lizenz dran ist.
Genau.
Und der hat sich da zu dem Scheiß einfach eine Lizenz ausgedacht.
Ja, also der Punkt ist, also irgendwie der Hauptpunkt ist, I'm done with this shit, maintain it yourself. So. Ja. Und dann hast du halt auch die Lizenzfrage geklärt, dass es halt jeder benutzen kann. Was eigentlich schon besser ist, als wenn man seinen Code einfach ohne Lizenz irgendwo...
Alles ist besser, als wenn dein Code ohne Lizenz. Selbst wenn du dazu schreibst, dass es private ist. Ist auch okay.
Genau. Dieses Repository ist private und aller Code ist proprietary. Und wenn ihr den benutzt, dann müsst ihr an mich $1 Million zahlen.
Eine Million Dollar.
Euro.
Dollar, Euros. Beides.
Genau.
$1 Million und 1 Million Euro.
Gut, dass wir das geklärt hätten.
Und Singapur-Dollar.
Die will man nicht haben.
Doch.
Bestimmt. Ich weiß nicht, wie ist denn da der Wechsel?
Keine Ahnung, und Rubel auch noch. Ich meine, falls du mal...
Genau, du brauchst mit alles Geld.
Genau, eine Million Geld,
was
Yen.
Es gibt. Und irgendwie...
Ja, falls du mal in dem Land bist und plötzlich feststellst, jemand hat deinen Code, dann rufst du ihn an und sagst, jetzt brauche ich mal das Geld in...
Oder in Muschel.
Ich glaube, über den Daumen gepeilt ist da 1 Million vielleicht so... So als Richtwert vielleicht gar nicht schlecht, weil in vielen Ländern ist es sehr viel und in manchen ist es dann halt nicht so viel, aber dann ist es auch egal, weil du hast ja dann genug von den anderen Ländern. Also einfach in jedem Land 1 Million Einheit.
1 Million Geld.
1 Million Geld.
1 Million Bitcoins.
1 Million Bitcoins.
Oh, 1 Million Bitcoins.
100 fucking Millionen Dollars.
Open Slides.
OpenSlides, genau. Wir haben eine E-Mail bekommen.
Genau, der Erik hat eine Mail geschrieben und irgendwie ein paar interessante Software-Dings vorgestellt oder vorgeschlagen und einer davon war OpenSlides.
Genau, OpenSlides. Ich habe es mir kurz angeschaut. Das ist quasi so ein System für so Versammlungen und Präsentationen, wenn du irgendwie was veranstaltest. Und das sieht eigentlich ganz anständig aus und der Code ist auf GitHub, was es automatisch besser macht. Und es ist alles Markdown, was es noch doppelt gut macht. Also es ist einfach nur Markdown genommen, ohne was dran zu tun.
Okay.
Und
das heißt, was macht man damit? Man kann eine Konferenz organisieren und da kann jeder sein.
Genau, und du kannst so
Dokumente reinhauen.
Genau, dann sagst du hier, du hast irgendwie ein paar Speaker und die kriegen einen Account, dann können sie ihren Shit hochladen und dann ist das quasi alles da.
Oh, selbst das, Wahlen kann man damit organisieren.
Ja, du was? Kannst da auch irgendwie, keine Ahnung, was machen, was man alles nicht braucht. Aber prinzipiell sieht das eigentlich ganz anständig aus. Und ich habe es mir installiert mit pip --user install. Open Slides und dann bam, war es fucking da. --user ist übrigens voll gut. Machst es nämlich in dein Home-Verzeichnis.
Ah, okay.
Das ist voll viel Gewinn.
Ja, das ist bei mir standardmäßig, weil ich meine Rubies, ich muss immer an Rabies denken, wenn ich Rubies mit IE geschrieben, also in der Mehrzahl geschrieben sehe.
Sehr gut.
Egal, nee, meine Rubies habe ich eh standardmäßig auf meinen User installiert, ja, weil ich halt so RVM oder Dings, RBNF benutze.
Genau.
Also aber ja,
ist es auch bei
sehr
der
cool.
Piratenpartei und bei der SPD und bei den Grünen im Einsatz.
Und also
da
ich
muss es gut sein.
Also ich finde es ganz cool, dass es einfach funktioniert. Ich finde es beschissen, dass sie wieder der Meinung waren, dass Python 2.7 cooles Python ist, weil es nicht. Python 3 ist nämlich cool. Und eigentlich will jeder nur Python
3. Jeder will den neuen Scheiß.
Jeder will die ganze Zeit den neuen Scheiß.
Auf jeden Fall.
Ich glaube aber, die haben irgendwie Dependencies zu irgendwie old shit und deswegen geht es nicht anders. Jedenfalls, ich habe es einfach gestartet und dann war es da und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Sehr gut.
Und genau, also es sieht auf jeden Fall ganz anständig aus, im Gegensatz zu dem anderen Zeug, was wir letztes Mal hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war nicht gut.
Also kommt nicht um Graveyard, sondern ist...
Ist ja kein Graveyard-Projekt. Ist ja ein GitHub-Projekt. Ist ja quasi automatisch besser.
Okay, super. Und das ist in Python geschrieben, nicht in Java oder so.
Genau, keiner will Java.
Also Daumen hoch für...
1+1.
Für
ja.
Open Slides.
Ich finde, das sieht cool aus.
Der Chromecast ist ja noch nicht alt, wir haben letzte Woche darüber geredet, aber schon aufgemacht.
Ja, zumindest vorerst. Also es gibt mittlerweile von diesem gtvhacker.com heißt der Blog, da gibt es mittlerweile einen scheinbar funktionierenden Exploit. Ich habe jetzt keinen so einen Teil, ich konnte es jetzt selber nicht ausprobieren, aber es gibt die Leute in diesem Internet, die behaupten, das tut. Jedenfalls ja, scheinen die den Bootloader so ein bisschen hingefrickelt zu haben, ohne wirklich Sicherheitsüberprüfungen komplett durchzuziehen. Und das hat es dann halt erlaubt, dann
deinen eigenen Kernel zu fahren.
Ja, ein eigenes Kernel-Image dem unterzuschieben. Und ja, man kann dann halt irgendwann eine Root-Shell mit Telnet aufmachen und dann weiter Dinge tun. Also ich glaube, die haben es jetzt nur so gemacht, dass du da ein Image bekommst, das flashst du irgendwie auf einen Speicher drauf. Ich weiß gar nicht, wie man den da rankriegt. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen das Ding aufmachen und dann noch ein bisschen Kabel löten und Geschichten.
Ja, also du musst es aufmachen tatsächlich.
Ja. Genau, und dann macht das Teil, also man muss das Ding halt dann irgendwie da reinhängen und das sagt dann, hey, hier in diesem Speicherbereich, lad doch bitte mal diesen Kernel und dann landet man in einer Root-Shell und dann kann man von da aus weitermachen.
Genau, und was sie jetzt gemacht haben, das Image fährt wohl das Ding hoch und macht auf Port, was weiß ich.
23.
Port 23. Echt?
Ja.
Ich hab gedacht, auf einem anderen Port. Egal, jedenfalls machst du einfach ein Telnet auf und dann hast du da quasi eine Root-Shell und kannst du irgendwie Dinge tun oder auch nicht.
Ja.
Und das ist ziemlich cool, weil es da relativ klein ist. Aber ich finde es doof, dass es ein Micro-USB hinten am Arsch braucht.
Ja.
Dafür ist es nicht gut.
Okay. Ja, das wäre halt schon cool, wenn es irgendwie einen eleganteren Weg geben würde, um dieses Teil mit Strom zu versorgen. Ist momentan, glaube ich, leider nicht so. Können wir später nochmal über Alternativen reden.
Naja, besser als wenn sie ein Netzteil genommen hätten.
Ja, so, das auf jeden Fall.
Ja,
aber ich meine,
vorher ist ein Telefon.
Ich meine, das, was Felix da halt kritisiert, ist, dass es halt überhaupt irgendwie noch ein zusätzliches Strom Kabel braucht und nicht einfach noch
steck's ran
einfach und ranstecken und es tut einfach.
Ja.
Aber zumindest, wie gesagt, wenn du es an den Fernseher reinsteckst, dann hast du meistens noch einen USB-Port in der Nähe und dann kannst du es beides an den Fernseher anstecken.
Ja, also oft ist es ja auch so, dass man da so ein Smart-TV oder sonst was hat und die haben dann meistens ja schon USB-Ports. Dann kann man halt sagen, okay, dann steckt man das Ding halt zusätzlich noch über ein USB an den Fernseher an und dann kriegt es auch Strom und dann ist gut.
Ja.
Genau, der eigentliche, also der Einfallsvektor, den die da benutzt haben, war, dass die den GPL-ten Bootloader von Google sich angeguckt haben, den Code dazu, denn der ist ja auch mit veröffentlicht worden. Und da haben die halt gesehen, ja, irgendwo wird dann halt das Kernel-Image verified, aber dieser Return-Code von diesem Verify-Image wird nirgends danach wiederverwendet. Das heißt, die gucken einfach nur, ob in diesem Speicherbereich ein Kernel-Image liegt, laden das dann, aber überprüfen es dann halt danach nicht, ob das tatsächlich signiert ist. Ja. Und darum können die jetzt halt beliebige Sachen laden. Ja, und tatsächlich basiert die, nicht wie bisher gedacht, basiert die das Betriebssystem auf diesem Chromecast eher auf Android als auf einem Chrome OS.
Ja, also, ist mehr
das,
so ein
das heißt Google halt TV nur, das heißt, das ist eigentlich ein Google TV, aber Google TV gab es schon mal.
Deswegen.
Darum nennt sie es jetzt halt Chromecast.
Und ist ein bisschen kleiner und macht weniger dafür.
Genau, genau. Aber es hat eigentlich mehr mit Android als mit Chrome zu tun. Mhm. Außer, dass man halt Chrome-Devices oder einen Browser und so weiter dazu nehmen kann, um das Teil zu steuern.
Ja, zum Schluss ist es aber auch wieder eine API.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es dann nicht mehr so interessant dann. Beziehungsweise extra interessant.
Okay, kommen wir zum nächsten toller Software, die auch auf GitHub läuft, also gehostet wird.
Tox. Ja, ob sie toll ist, kann ich noch nicht sagen. Ja. Also die Versprechen, die sie macht, sind schon mal ganz, ganz nett. Also das soll ein Instant Messenger sein, der irgendwann mal in einer hoffentlich nicht ganz so fernen Zukunft mal sowas wie Skype ersetzen kann. Also momentan sind die noch lange nicht so weit, dass die mal Streaming anbieten oder irgendwie Videoconferencing oder auch nur
Aber es soll alles kommen, ja. Also Anrufe und Video,
genau.
Also soll kommen. Ja. Jetzt erstmal nur Nachrichten, aber auch das ist ja schon mal ganz nett, weil dezentral
Ja, ich hätte es mir schon mal ausprobiert, aber da muss man irgendwie die GUI unabhängig vom Core-Projekt bauen und dann ist es irgendwie, muss man alles selber kompilieren und das irgendwie hatte ich dann keine Lust drauf.
Mir hat er nur gesagt, er findet Libsodium nicht. Also in Arch Linux ist natürlich schon drin, das Paket, oder beide. Also
ja,
sowohl die GUI als, genau, klar. Ja. Sowohl die GUI als auch das Hauptpaket, aber irgendwie hat das nicht gebaut und dann hatte ich auch keine Lust weiter zu gucken.
Ich meine, was ich an dem Ansatz ganz interessant finde, ist, dass dann wahrscheinlich GUI und dieses Hauptteil nur über eine API miteinander reden. Das heißt, man könnte im Zweifelsfall vielleicht
neue
auch mal
GUIs bauen.
Eine neue GUI darüber ziehen, die halt auch nach was aussieht. Und solange der Core dann stabil ist und funktioniert und alles das Richtige tut, kann man den ja weiterverwenden. Ja, also ich hab da mal oberflächlich ein bisschen drüber geguckt und die machen allem Anschein nach schon so ein bisschen im Ansatz das Richtige. Also sie versuchen halt dann schon Firewall-Geschichten zu umgehen, so was Skype halt auch macht, UDP-Port-Punching. Das Ganze soll Peer-to-Peer sein, das soll über eine Distributed Hash-Table, soll da die Kommunikation laufen.
Sollen die Clients finden.
Die Clients, genau, die machen auch End-to-End-Krypto immer miteinander.
Yay.
Das ist auch sehr wichtig. Sie benutzen Travis haben Unit-Tests, oder zumindest haben sie Tests. Ich habe sie noch nicht wirklich angeguckt, aber das ist C++-Code, da weiß ich auch nicht, ob ich da die Tests unbedingt beurteilen kann, wie toll die jetzt sind.
Richtig baut.
Das ist schon mal gut.
Test gewonnen.
Ist schon mal gut genug. Ich weiß nicht, ob ich da kompetent zu bin. Momentan sind sie so mit der Verschlüsselung fertig. Und der nächste Schritt auf der Roadmap ist es quasi, den Text-Only Instant Messenger mal richtig gut ans Laufen zu kriegen und danach soll mal Streaming und so weiter kommen, wo man dann halt quasi auch so das, was Skype momentan eigentlich gut macht, also diese Audio-Video-Konferenz-Geschichte, das soll dann halt jetzt erstmal der übernächste Schritt sein.
Aber seitdem Skype Microsoft ist und die da komische Sachen treiben.
Ja,
und
ja seitdem
es ist natürlich auch also alles über die NSA geht.
Ja, genau. Also es gab ja früher Supernodes und dass die elected wurden und so. Und
das ist doch immer noch so, oder?
Nein. Die machen nach und nach eine richtige Infrastruktur.
Genau, die also haben jetzt die Zentrale. Zentralisieren das immer mehr.
Richtig.
Hatten wir doch schon mal.
Genau, das hatten wir schon mal gehabt, und dass der Skype-Mensch gemeint hat, dass das voll viel besser jetzt ist. Aber es ist voll viel mehr doof.
Ja. Was denkst du das? Ich habe mir gerade mal die Protokoll-Doku angeguckt, da steht jetzt halt nicht so super viel drin und nur so ein bisschen, ja, wir haben dieses Format und jenes Format, aber da steht halt auch nicht sehr viel über Verhalten und wie soll man sich in Fehlerfällen verhalten und was ist da. Also,
ja, das wie funktioniert, das fängt sieht halt auch noch
Das sieht
an,
halt alles also, noch sehr nach. Das ist alles noch in den
Die haben ja auch keine Binärpakete, du musst es dir auch selber kompilieren, aber es gibt es für Windows, Linux, Mac.
Wie funktioniert das mit, wenn du mal offline bist, dann?
Dann kriegst du vermutlich erst die Nachrichten. Ich meine, das ist ja End-to-End-Krypto, das heißt, dein dein Gegenüber müsste eigentlich die Nachrichten haben. Man könnte das ja so implementieren, dass es in der DHT gebuffert wird, bis du dann mit deinem Client wieder online gehst.
Ja, oder es geht halt nicht,
wenn
ja. nicht
aber,
es
halt, aber
es wird wahrscheinlich nicht gehen ja. einfach.
Oder es geht halt einfach nicht. Das kann natürlich auch
gut oder sein. Oder das sagt so, ja, ich werde es mal später versuchen.
Ja, oder der Client buffert's
auf ja, der anderen Seite. Genau, und dann ist der Client offline und ja. der andere Client ist wieder, doof, keine Nachrichten für
ja, das, dich. Das ist halt auch das Problem. Es gibt ja mittlerweile immer mehr, also wir haben ja schon über Threema zum Beispiel geredet, so jetzt für Mobiltelefone, die so also Instant Messenger, die End-to-End-Krypto machen. Das ist auch super cool, aber ich überlege mir dann halt immer so, eigentlich hätte ich dann, also ich habe halt so viele Devices, mit denen ich unabhängig voneinander, mit denen ich chatte und ich habe halt auch irgendwie, ich habe teilweise drei Devices, auf denen Jabber-Clients laufen, mit denen ich dann chatten kann und dann laufen halt die kompletten Chat-Histories auseinander und ich weiß nicht mehr, auf wer,
ja, wir kennen die Probleme.
Also wenn mir dann plötzlich bin ich dann online und irgendjemand hat mir die Dinge auf eine Frage geantwortet, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann.
Weiß, was die Frage war.
Genau, erstens, was die Frage war und zweitens, wann ich die gestellt habe und dann muss ich das alles irgendwie wieder in Erfahrung bringen und das macht halt so Konversationen auch irgendwie mühsam.
Naja, vielleicht lösen sie das Problem ja auch irgendwie noch.
Ja, also da müsste es halt irgendwie auch einen sinnvollen Weg des Key-Transfers geben, dass man dann sagen kann, irgendwie sei es nur auf Desktop-Rechnern oder sowas, ey, ich stecke jetzt hier einen USB-Stick an und der Client macht den Rest so, dass es halt auch irgendwie meine Mutter bedienen könnte. Das wäre halt dann schon cool, dass man halt ja, sagen kann.
Oder man benutzt es halt einfach nur für synchrone Kommunikation und für nichts anderes.
Ja, also andere muss man was anderes
aktuell
benutzen.
Aktuell ist es einfach nur
E-Mails, verschlüsselte E-Mails, asynchrone Kommen Kommunikation.
Kommen wir nachher noch dazu.
Also ich aktuell ist es gerade nur ein yet another messaging client.
Genau. Ja, aber einer in Open Source und
der nirgendwo funktioniert.
Ja, und den
auch. Und den du dir selber bauen musst.
Und den du wahrscheinlich auch nicht großartig auf Mobiltelefonen zum Laufen bekommst, weil ich ja, noch nicht, aber du...
aktuell, ich habe ja gesagt aktuell. Ja, genau. Aktuell ist es quasi ein Break-Messenger, den kein anderer benutzen kann.
Wir beobachten
das. Ja. Also ich finde die Ansätze ganz gut, aber man müsste halt auch so clevere Wege implementieren, sowas zum Beispiel auf Mobilgeräten zum Laufen zu kriegen, weil ich sehe momentan da keine große Zukunft, da dauerhafte Connection zu einer DHT aufrechtzuerhalten, wenn ich denn angechattet werden will. Ich will da Push-Notifications bekommen und dann kann sich mein Handy irgendwie die Nachrichten holen. Du willst ja nicht, dass da nur, weil du ab und zu mal ein paar Takte chatten willst, dass dein kompletter Akku leer gesaugt wird. Ja,
das Problem an der DHT ist halt, dass du dann auch wirklich ein Node in diesem Netzwerk bist und dass du dann auch Sachen entgegennehmen musst und dann speichern musst.
Geht ja da auch Traffic über dich und du musst
nicht nur über dich, sondern auch auf dich, weil du musst ja auch Zeug speichern. Du bist quasi Teil der DHT.
Genau.
Das ist ja gerade die Idee von der DHT. Und wenn es ein Laptop ist, fuck, ja.
Ja, wenn das irgendein Rechner mit einer dauerhaften Stromversorgung ist, dann ist es alles auch gar kein Thema, aber bei Mobiltelefonen ist es halt anders.
Aber was halt cool wäre, wenn du quasi so ein Proxy auf einen Server machen kannst, der die ganze Zeit in der DHT ist und irgendwie Dinge für dich annimmt.
Genau, und dass man dann halt sagt, okay, man geht irgendwie über HTTPS auf eine Schnittstelle, die halt auf dem Server läuft und den du aber unter deiner Kontrolle hast.
Richtig, das wäre doch schon mal ganz cool wieder.
Aber dann könnte man auch gleich wieder XMPP nehmen und dann halt ordentlich End-to-End-Krypto endlich mal über XMPP fahren. Ich meine, es gibt ja XMPP Extension Proposals, also diese XEPs, da gibt es glaube ich sogar 2 oder 3, die halt irgendwie auf andere Art und Weise End-to-End-Krypto implementieren. Es gibt einmal einen Standard mit GPG, dann haben es mal ein paar Leute mit OTR probiert, das ist aber allerdings wieder mit Mobilclients ein super Problem und so weiter. Und dann gibt es nochmal einen eigenen Standard, der speziell für XMPP ausgearbeitet wurde, der ist aber irgendwie so komplex, dass den glaube ich nur 1,5 Messenger implementieren. Also bei Gajim, der in Python geschrieben ist, da weiß ich, dass der das kann. Mhm. Ich muss das mal raussuchen. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Ich habe mich davon von ein paar Jahren mal mit beschäftigt. Aber bis jetzt ist es halt tatsächlich so, dass es irgendwie kaum Clients gibt, die wirklich diesen Standard unterstützen, sondern wenn, dann unterstützen sie irgendwie wie so alles, was auf der libpurple basiert, also so Pidgin oder Adium oder sowas. Oder wie heißt denn dieser Konsolen-Client, den du mal benutzt hast, Felix? Dieser textbasierte, der auch auf libpurple aufsetzt. Der konnte auch OTR.
Das war nicht Pidgin, das hieß
eigentlich. Nee, das war so Pidgin für die Shell.
Sowas. Genau, das war Pidgin, also das war libpurple auf jeden Fall.
Ja.
Finch.
Genau, Finch.
Ja, weiß ich sogar noch.
Genau, und also mit solchen Clients oder auch mit mit Bitlebee zum Beispiel, die können mittlerweile OTR, aber das wird halt schon sehr schwierig, sowas auf dem Mobilgerät zu machen, weil da halt der Key Exchange und sonst irgendwas, da kann dir so viel reinfunken zwischendurch, dass es einfach irgendwie keinen Sinn macht,
ja, das anzubieten. Ja, oder du machst halt quasi IRC zu deinem Bitlebee von deinem Telefon, was ja schon funktioniert.
Ja, kann man. Aber das ist halt, dann kriegst du halt auch keine Notifications, wenn du was hast, sondern du musst dich immer, das ist halt kein Push, sondern das ist immer Pull. Du musst dich dann immer von deinem Telefon aus per SSH irgendwo einloggen und das ist dann halt, das können wir vielleicht machen, aber selbst ich mache sowas nicht, weil ich da meistens für zu faul bin.
Aber wie gesagt, ich bin auch immer noch Messenger-ignorant einfach. Ich habe dieses eine Dings, was von Google gibt und solange es nichts wirklich Anständiges gibt.
Ja, ich habe letztens, wie gesagt, ich habe ja mal vor einer Weile nachgezählt, wie viele Messenger ich auf dem Telefon habe und das sind tatsächlich 6 Stück.
Ja, wie gesagt, und, eins.
Ja. Also hat man halt auch das Problem, bestimmte Leute sind nur über bestimmte Wege zu erreichen. Ja, und dann musst du halt immer wissen.
Oh, welche Leute sind das wohl? Hm? Das sind diese Leute, die bloß einen Messenger benutzen. Schweine, ey.
Ja. Ja, oder mehrere, aber dann halt teilweise tagelang online sind, aber nie antworten. Weil irgendwie bestimmte Rechner die ganze Zeit in Skype online sind, aber diese Leute dann nie irgendwie
nie auf Skype gucken
oder sowas. Das ist halt alles irgendwie so noch so ein ungeklärtes Problem, was mir auch jedes Mal wieder Kopfschmerzen bereitet, weil technische Lösungen gibt es eigentlich sehr viele. Und ich habe halt
du musst halt deine Userbase mitschleppen.
Eigentlich. Richtig, und ich habe halt ein bisschen so das Gefühl, dass jedes neue Projekt, was dazu kommt, das Ganze noch ein bisschen verschlimmert. Also das heißt jetzt nicht, dass ich dieses Projekt schlecht reden will, ganz und gar nicht, weil ich finde so ein Ansatz jetzt mal wirklich richtig Peer-to-Peer und jetzt mal wirklich als Alternative zu den bestehenden Platzhirschen finde ich super. Aber dann muss es halt auch einen Grund geben, dass die User darauf wechseln und dann muss es halt wirklich cool sein und es muss super funktionieren und es muss vor allem irgendwelche Features haben, die andere nicht bieten.
Ja, also dieses das ganze ist halt schwierig. Deine Privacy funktioniert ja relativ gut eigentlich. Weil jetzt in the wake of
die Leute vergessen sowas viel zu schnell wieder. Also die, ich würde jetzt mal sagen,
also aktuell ist es ja relativ frisch noch und jetzt kannst du die Leute damit überreden.
Genau, jetzt schon, aber ich glaube selbst
aber
jetzt.
Auch dann muss es funktionieren, direkt, ohne dass die irgendwelche Probleme
haben.
Genau,
selbst jetzt würden die meisten Leute nach ein, zweimal probieren, wenn es da zu Problemen kommt, sagen, nö, dann benutze ich halt wieder Facebook. Das funktioniert wenigstens. Also das ist halt auch so, ich habe da ja schon meine eigenen Erfahrungen gemacht mit irgendwie Messengers, mit in Anführungszeichen nicht nerdigen Menschen zu benutzen und da gelten einfach, also das sind einfach andere Faktoren wichtig als für uns. Und da ist halt egal, so ja, das ist ja, ich habe doch, also da kommt halt entweder ich habe doch nichts zu verbergen oder wir reden hier doch nur über Scheiß oder irgendwie sonst was. Und da irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, das, ich weiß nicht, ich sehe das halt momentan noch nicht, dass es auf dauerhaft bleibt. Jetzt haben vielleicht die Leute in den nächsten 2-3 Wochen noch Angst vor der NSA, in 2-3 Monaten vielleicht nicht mehr.
Apropos NSA, diesmal X-Keyscore.
Wir haben ein neues NSA-Bonus-Feature entdeckt.
Genau.
Quasi, beziehungsweise es geleakt.
Ein neues Level erreicht.
Das nächste Level von Überwachung von der NSA.
Aber was genau ist das? Ich meine, wir setzen es auch ein. Also die BND setzt es auch.
Der BND setzt es ein. Aber die Frage ist, inwieweit die da Zugriff drauf haben.
Ja.
Also was es ist, so wie ich das verstanden habe, ist es so ein dezentrales Suchsystem, womit du halt bestimmte Daten und Adressdaten und Metadaten, also hauptsächlich Metadaten aus Kommunikation rausfiltern kannst, die, ich würde es jetzt mal so bezeichnen, an Punkten mitgeschnitten wird. Das kann, glaube ich, alles Mögliche sein, so wie ich das interpretiert habe. Das heißt, die haben da irgendwie an irgendwelchen Core-Routern haben sie irgendwelche
Tap-Devices,
die Traffic mitschneiden, irgendwo bei irgendwelchen Firmen, irgendwie bei anderen Geheimdiensten oder bei oder sie hacken sich einfach irgendwo rein.
Ja, das ist die NSA, dann, die sagt einfach, wir wollen das.
Ja, die sagen einfach, sie haben hier irgendwo XY-Wiretaps und dann bekommen
genau,
die
genau, wir hätten
halt.
Da gerne mal so einen Monitorport.
Jo, sowas.
Genau.
Macht man. Ja, und was da passiert oder was man da machen kann, ist, dass man Anfragen stellen kann, nach bestimmten Leuten, nach denen er sucht, zum Beispiel. Irgendwie such mir doch mal in dieser Region alle Leute raus, die
Terroristen
sind. Die den Anschein haben, da nicht hinzukommen. Also ich das Beispiel, was immer wieder aufgetaucht ist in den Berichten, die ich gelesen habe, war irgendwie, zeig mir doch mal alle Leute, die aus Pakistan raus auf Deutsch kommunizieren. Zum Beispiel.
Krass. In Pakistan?
Wow. Ja. Und da fallen halt schon mal die ganzen Journalisten und sonstige Leute halt auch drunter, weil, oder irgendwie Auslandskorrespondenten und was man denn sonst so kennt, die eigentlich ja so auch nur so ein paar Rechte hätten.
Nein, du hast keine Rechte. Du bist im Internet, also bist du rechtlos.
Ja. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Genau.
Darf kein rechtsfreier Raum
sein.
Nein,
das Internet ist ein rechtsfreier Raum.
Aber darf es eigentlich nicht.
Mist.
Wer hat denn das gesagt schon wieder?
Der Raum darf nicht internetfrei sein. Was?
Ja, das passiert ja schon nicht mehr.
Das Netz ist kein internetfreier Raum.
Genau, ich will nicht in einem internetfreien Raum leben.
Genau, nicht in Edgeland. wer hat denn gesagt, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein?
Das sagen doch unsere Politiker ständig.
Unsere Politiker.
Wer hat denn damit angefangen?
Irgendeiner hat es mal
angefangen. War das Schiedi? Oder war das Schäuble danach? Oder? Ich glaube, das war irgendein Innenminister, aber ich könnte mich auch täuschen. Ist auch egal, das haben die irgendwie. Irgendjemand hat es mal gesagt und dann haben sie es nachgekackert.
Genau, und seitdem ist es in diesem Internet. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, oder?
Super creepy.
Also einfach die haben einfach jeden gespeichert in ihrem X-Keyscore.
Also alles, an was sie rankommen, ist irgendwie, wird vorgehalten.
Und du musst jetzt nur, im Chat steht schon, einfach nur mal ein paar SQL-Abfragen bauen und dann geht
das. Ich weiß nicht, ob das so mit SQL so einfach machbar ist.
Doch, genau so.
Genau so. Genau so.
So ist
das. Ja, was ich ja ein bisschen gruselig finde, ist, dass es halt auch so richtig krass dezentralisiert ist. Also, die haben halt so, die Ansage ist, unsere Datenmengen, die anfallen, sind so groß, dass wir die von den Ländern, wo sie anfallen, nicht zurück in die USA transportieren können, sondern die haben dann ein Suchsystem gebaut, was halt die Suchanfragen lokal in den Ländern, wo die Daten quasi anfallen, ausführt und dann nur die Ergebnisse zurückliefert, damit halt diese unglaublichen Datenmengen nicht irgendwie übertragen werden müssen, weil das halt technisch momentan nicht drin wäre.
Ja.
Das finde ich ziemlich gruselig, weil das bedeutet einfach, dass da je nachdem, wo das stattfindet, sehr große Datenmengen anfallen.
Ja, also ich meine, wir hören ja auch den D-Kicks ab. Und ich meine, wenn du das wirklich, keine Ahnung, wie viele Gigabits gehen da pro Sekunde durch, also einfach viele, das kann ich mir schon vorstellen, dass du die nicht irgendwo noch hin transportieren kannst, also die
müssen also
schon
das
mal
besonders
einfach lokal
ja auch,
vorhalten.
Edward Snowden hat ja gemeint, dass er die Möglichkeiten hat, quasi alles in seinem Job zu sehen. Und die NSA hat es ja dementiert, hat gesagt, das geht gar nicht, es ist ja unmöglich, dass das geht.
Und jetzt
geht's halt quasi doch auf einmal. Whoops.
Also jeder, der im Internet sich bewegt, ist auf jeden Fall mit diesem X-Keyscore zu finden.
Ja.
Ich bräuchte auch gar nicht verstecken.
Ja. Ich meine, was ich mich halt auch frage, ist das mittlerweile immer noch so wirklich ein Problem, dass die Traffic an Knotenpunkten abgreifen können, weil eigentlich aber eigentlich sollte der Traffic ja verschlüsselt sein. Das ist das, was ich meine. Mittlerweile sollten doch so die ganzen relevanten Seiten, wo du irgendwas Sinnvolles überträgst, alle HTTPS benutzen. Und eigentlich solltest du ja auch niemals unverschlüsselt auf deine Mails oder auf sonst irgendwas zukommen.
Ja, aber guck mal, wenn das dir sagt, ob du irgendwie von Pakistan auf Deutsch kommuniziert hast, dann ist es egal, auf welcher Webseite.
Dann ist es auch total egal. Man sieht ja auch die Metadaten in E-Mail-Headern drin und auch irgendwie GPG und so weiter ändern daran nichts.
Und so Suchhistory und sowas, das ist doch alles unverschlüsselt gerade. Außer der Benutzerzeit hatte ich
ja. Ja, und selbst wenn du eine E-Mail verschlüsselt abholst, heißt es ja nicht, dass die auf dem Weg nicht irgendwo unverschlüsselt
sind. Das hast du ja auch nicht unter Kontrolle.
Also die haben ja auch so ein Slide gehabt.
Ich sehe es gerade.
Genau, zum Beispiel so Twitter, Wikipedia, Mail.ru ist noch HTTP, CNN.com, alles solche Sachen. Wenn du dich nach bestimmten Sachen dann quasi informierst, dann kannst du da gefunden werden.
Das ist sehr gruselig.
Das ist super creepy einfach.
Ja.
Super creepy.
Da muss man mehr weißes Rauschen erzeugen und einfach alle Webseiten besuchen. Die ganze Zeit.
Ja.
Immer.
Alle. Ja.
Und immer random E-Mails schreiben.
Die ganze Zeit random
du bräuchtest
E-Mails
halt
auf mail.ru schreiben.
Oh, du bräuchtest tatsächlich irgendwie noch einen Rechner in deinem Netzwerk, der ständig sowas macht und dann halt Rauschen erzeugt.
Nee, es muss dein Computer sein.
Alle Computer
sind. Es reicht ja, wenn das von deiner IP-Adresse kommt.
Nee.
Warum?
Wenn du da auch noch bestimmte Header-Informationen in deinem
Browser... Dann musst du halt deinen Computer mirroren, aber ich will das halt nicht die ganze Zeit auf meinem eigenen Computer laufen lassen, weil den muss ich halt auch benutzen.
Genau. Und?
Hab ja, so 2-3% CPU-Zeit.
Ja, ich meine, du kannst ja auch sagen, in Zukunft kaufst du dir einfach einen neuen Rechner und dann tust
jedes
du halt...
Jedes Mal, jeden Tag einen neuen Rechner kaufen.
Nein.
Doch, das ist die Lösung. Keinen Rechner länger als 2 Tage benutzen.
Und dann schnell wegwerfen. Aber dann installierst du ja schon wieder 2 Tage.
Genau, dann loggst du dich sofort wieder mit deinem Google-Account ein und dann ist vorbei mit der Geschichte.
Was ist ein total neuer Computer?
Nee, was ich einfach gemeint habe, du kaufst jetzt irgendwann einen neuen Computer und dann tust du einfach in Zukunft für jeden Computer ein Core nur für den White Noise Generator belegen.
Ja. Naja, eigentlich brauchst du 2 Ethernet-Karten.
Demnächst hast du 5 Hexacores, dann kannst du auch einen Hexacore dafür
verwenden. Oder du nimmst halt in Zukunft immer 10% deiner Rechenleistung und sag, jetzt mach mal hier irgendwie Rauschen.
Genau.
Rausch doch mal schnell. Ein bisschen.
Legst das Ohr auf deinen Rechner und sagst...
Eigentlich muss dein Computer schauen, wo er gerade hingesurft hat, also der echte Browser, und dann surft er auch dahin, aber ganz viele andere Sachen dann.
Genau.
Und macht dann
irgendwas... Dann guckt er irgendwie lauter Babykatzen an und das ist wieder gut.
Genau.
Dann denken die, oh, der war jetzt gerade irgendwie...
Kacken. Und hat sich Babykatzen angeguckt.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Macht total viel Sinn. Ja. Machen wir aber weiter. Achso, genau. Meine Frage ist jetzt, hat Snowden mit seinen Leaks dann die Welt jetzt verändert? Oder ist es dann nur wieder für jetzt so und dann ist wieder weg?
Ich bin mir noch nicht sicher. Also er hat zumindest eine Aufmerksamkeit geschaffen, die so ohne weiteres eigentlich schwer machbar gewesen wäre. Und er hat ein Bewusstsein geschaffen, dass es ein Problem gibt oder dass es überhaupt diese Machenschaften gibt.
Genau, also was ich ja interessant war, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass jetzt in den amerikanischen Umfragen halt das Thema Privacy ein wichtigeres Thema ist als Terrorismus. Mhm. Und das ist
für
ja eigentlich
für den
in den Umfragen, die ich jetzt nicht weiter citen kann.
Ja, wahrscheinlich.
Ich kann es auch einfach mal behaupten.
Nur bis übernächste Woche.
Ja, das ist halt die Frage.
Dann ist wieder Arbeitslosigkeit
Ja, Arbeitslosigkeit wäre ja okay, solange es nicht wieder Terrorismus ist. Weißt du, solange quasi immer noch Privacy wichtiger ist als Terrorismus, weil das ist es ja. Was, Ingo, was meinst du denn dazu?
Ja, ich meine, das ist, mag ja sein, dass Terrorismus vielleicht gerade weniger ist, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es irgendwie unter den obersten Top 20 ist.
Terrorismus?
Kann ja.
Was denn sonst?
Dass Privacy vielleicht auf Top 21 ist und Privacy auf 20 oder so.
Terrorismus und Privacy?
Ja, dass die irgendwie trotzdem unter ferner Liefen sind, dass es trotzdem keine Arsch interessiert.
Momentan
interessiert es vielleicht jemanden, aber trotzdem ist irgendwie, oh, bin ich arbeitslos oder nicht, ist mein Nachbar schwarz oder nicht, irgendwie in Amerika irgendwie wichtiger als die Privatsphäre.
Also es ist gerade relativ heiß. Also ich würde es auch tatsächlich über solche Sachen gerade stellen.
Ja, ich weiß dann nicht, wie das dann halt außerhalb unseres Dunstkreises aussieht.
Genau. Also die beschäftigen sich gerade damit, hier der eine, der den Schwarzen erschossen hat auf der Straße. Und damit beschäftigen die sich, ob sie arbeitslos sind oder nicht. Ja, wahrscheinlich ist ihr Krankenkassengesetz irgendwie noch wichtiger als...
Ich glaube, das ist aktuell gerade nicht so ein großes Thema. Einfach.
Das glaube ich nicht.
Also wenn du jetzt fragst, so wie findest du Obama, da denken sie erstmal, oh shit, der überwacht uns alle. Und denken nicht, Krankenversicherungszeug.
Doch.
Na? Ich glaube, die denken das beides. Die sagen dann, nee, der darf uns dann überwachen, aber weg mit der Krankenkasse. Aber fuck it, lass mir doch die Freiheit nicht nehmen, zu wählen, einfach zu sterben, wenn ich krank werde.
und jemanden auf der Straße zu erschießen, wenn ich Lust habe.
Ja.
Weißt du, die wollen einfach...
Leute erschießen, ja.
So ist es.
Die Amis wollen einfach Leute erschießen.
Wenn einer auf der Straße steht und dich blöd anguckt, wollen die den erschießen.
alle.
Das ist so gut so.
Bäm. Ja. Auch die Beamten?
Alle anderen Leute, die einen schief angucken, erschießen.
Du musst nur stehen bleiben und sagen, hey, du siehst blöd aus. Wenn er nicht sofort wegrennt, kannst du ihn direkt erschießen.
Ja, genau, das ist nämlich im Gesetz. Wenn er nicht wegläuft, dann kannst du erschießen.
Stand your ground.
Genau,
gehört so mir hier, geh weg, Junge.
Straße gehört mir, ich kann jetzt schießen.
Ich hatte da ja tatsächlich mal so ein wie nenne ich das jetzt?
Erlebnis?
Traum? Ich hatte ein Erlebnis mit US-Zollbeamten. ich habe da halt auch so ein bisschen mitbekommen, wie die so ticken. Und da war es halt auch wirklich so, selbst die haben eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle, eine Waffe zu benutzen und wollen das eigentlich nicht. Also ich würde es jetzt nicht auf alle Amis
alle
übertragen.
Hillbillies? Was ist damit? Was?
Alle Hillbillies? Ich weiß nicht.
Hallo,
wie definiert man
Hallo, in Deutschland schießen irgendwie in einem Jahr alle Polizisten zusammen irgendwie 26 Schuss.
Ja.
Alle Polizisten in Deutschland.
Ja, und in Amerika sind es irgendwie
und da, die brauchen,
26 Millionen.
Ja, oder so. Die brauchen halt, die Polizisten in Amerika brauchen wahrscheinlich 10 Minuten um 26 Schuss.
Ja.
Nee, weniger. Okay, das Land ist größer, gut, man könnte das aber runterrechnen und du hättest trotzdem noch immer mal mehr, viel, viel, viel mehr Waffen gebraucht. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, aber
nein,
dafür
kann man
die
nicht.
Deutschen fahren dafür viele Autos und fahren dafür mehr Menschen um, aber ich weiß nicht.
Stimmt ja gar nicht. Okay.
Ja gut, in USA ist es halt auch so, dass da sehr viele Leute betrunken fahren, weil die dürfen die ja nicht anhalten, solange sie nicht auffällig sind.
Wenn man betrunken Auto fährt, ist man wirklich auffällig, finde ich.
Ja, aber es gibt auch Leute, die tatsächlich dann so halt normal rumfahren und dann halt nicht den Eindruck erwecken, dass sie betrunken sind. Und solange die dann nicht keinen Unfall bauen und so weiter, sind die halt nicht auffällig genug, dass man das merkt.
Okay.
Also ich habe da schon so Geschichten gehört von Leuten, die da öfters betrunken Auto fahren, weil man es ihnen ja nicht ansieht.
Dagegen.
Ich glaube,
das ist nicht gut.
Ich bin gegen Leute umschießen und gegen betrunken Autofahren.
Ja, ich bin auch dagegen.
Auch.
Aber ich glaube
aber
trotzdem
was?
Nicht.
Aber?
Ja,
nein.
Zusätzlich.
Nein, zurück auf die ursprüngliche Aussage, dass okay. Das irgendwie, dass Terrorismus weniger wichtig ist als Privatsphäre. Mag sein, aber in Amerika sind trotzdem andere Sachen noch viel wichtiger gerade und deswegen dreht sich das, glaube ich, mehr, ob Snowden jetzt ein Jahr lang Asyl in Russland gekriegt jetzt. Irgendwie, ich glaube, das ist wichtiger als die Privatsphäre.
Ich finde es ja auch lustig, dass es dann so Pressemitteilungen gibt. Ja, aber wir werden ihn auch nicht foltern und auch nicht erschießen.
Wir werden ihn ganz bestimmt nicht foltern.
Wir werden ihn
Hier
nicht.
Ehrenwort.
Genau.
Ich schwöre.
Selbst wenn er mich blöde anguckt, ich werde ihn nicht erschießen.
Aus Versehen vielleicht. Ja. Aber das kann ja mal passieren. Er hat mich blöd angeguckt.
So, ist jetzt eigentlich Verschlüsselung die Lösung oder nicht?
Verschlüsselung ist auf jeden Fall eine Lösung. Sag ich, aber hier dieser Artikel sagt, Verschlüsselung ist gar keine Lösung.
Warum nicht?
Also nicht mehr Verschlüsselung, als wir jetzt haben?
Wieso nicht?
Obwohl. Also
doch, mehr Verschlüsselung
also es geht, ist immer gut. Es geht tatsächlich darum, more encryption is not the solution, sagt
not
der.
Not the only solution, würde ich sagen, nee. Aber es ist auf jeden Fall
es
eine
ist,
Lösung.
Es ist auf jeden Fall ein Ansatz.
Ja, das ist halt aber auch eigentlich kein technisches Problem, sondern das ist ein politisches Problem. Und
genau,
gesellschaftliches ist, ja. Und es ist ein politisches Problem. Und du kannst damit, das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, du bist erkältet und nimmst irgendwie Schmerztabletten, damit irgendwie deine Glieder und Kopfschmerzen weggehen. Damit bekämpfst du halt irgendwie die Symptome, aber halt nicht die
nicht das
Ursache.
Genau. Und das ist, es kann halt einfach nicht sein, dass die fucking NSA alle Sachen liest. Sondern es muss dagegen einfach Gesetze geben.
Ja.
Und GPG ist Aspirin fürs Internet.
GPG ist quasi Aspirin fürs Internet, ja.
Ja.
Und es ist, eigentlich willst du das Internet fixen. Und zwar quasi, bevor du Aspirin brauchst.
Eigentlich willst du die Gesellschaft fixen, damit das Internet gefixt ist.
Das hört sich nicht richtig an.
Doch.
Anfixen, oder was?
Nee, die Regeln.
Nein,
ist, also wir leben ja immer noch in der Demokratie. Wenn du die Gesellschaft fixst, dann können die das mit der Politik irgendwann auch mal in den Griff bekommen, indem sie die richtigen Leute wählen. Oder halt eine Stimmung erzeugen, dass die Leute das Richtige
tun. Und dann
ist
automatisch das Internet gefixt. Das ist dann, das passiert.
Aber nicht das ganze Internet, sondern nur ein bisschen Internet, wo wir halt
das
sind.
Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen.
Ja,
aber
es reicht ja, wenn du erstmal unsere Gesellschaft änderst und dann vielleicht in Europa und dann vielleicht auf der ganzen Welt.
Kann ja vielleicht
du meinst auch in USA.
Zum Beispiel. Ja, das ist die ganze Welt
dann. Ich meine, du könntest ja mal mit deinem eigenen Umkreis anfangen und da ein Bewusstsein schaffen.
Und dann was?
Und dann erzählen die Leute vielleicht das weiter. Vielleicht auch nicht, aber also
was, wie willst du das denn auch an? Also, was willst du denn machen? Okay, du sagst deinen Freunden.
Bös.
Und dann sagen die
Bös.
Lol.
Nee, dann sagen die vielleicht auch ein bisschen Bös und dann erzählen sie es irgendjemand weiter und dann sagt der vielleicht lol. Ja, so wird es wahrscheinlich laufen.
Ja, wahrscheinlich ist Bös ein bisschen Bös und dann lol. Das ist das Problem vielleicht.
Ich habe tatsächlich auch keinen konkreten Ansatzpunkt. Ich glaube, wenn es da die super Patentlösung geben würde, dann wäre es patentiert
schon?
Und dann dürfte es keiner machen. Nee, das ist ein anderes Problem. Nee, ich glaube, wenn es da eine Lösung gäbe, dann wäre die vielleicht schon passiert. Die muss vielleicht irgendwie mal passieren. Oder es ist einfach ein sehr, sehr langer, langsamer Prozess, den wir vielleicht...
Eigentlich müssen wir das System rebooten. Das kann so nicht weitergehen.
Stimmt. Schwierig. Wir gehen einfach mal wieder in eine Monarchie. In eine Diktatur. Da war ja alles viel besser.
Ja, wir können ja Linus Torvalds als Diktator nehmen.
Und ich würde ihm folgen.
Ich stelle mir das gerade so vor, mit so einer neunschwänzigen Kabelpeitsche in der einen Hand, im Bademantel, und sitzt da so dran und beleidigt einfach nur sein Volk.
Peitsch! Codet weiter, Linux muss fertig werden.
Genau. Ich meine, nach Machiavelli soll das ja auch die beste Form sein, hier, wenn man einen guten Diktator hat, ne?
Der muss halt gut sein.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Das ist das Problem, genau.
Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich... ich weiß nicht, ich würde mich trotzdem trotzdem nicht wohlfühlen in der Diktatur.
Also je nachdem, was das für eine Diktatur ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Guckt mich nicht so an. Nein, wenn der Diktator einfach kein Arschloch ist...
Ja, wenn er kein Arschloch ist und genau das macht, was du gerne hättest, dann ist es schon cool, aber dann gibt's vielleicht Millionen von Leuten, die irgendwas anderes gerne hätten, was du jetzt nicht haben willst, und dann bist du halt glücklich und die anderen halt die ragen hart rum und die
können
werden dann
einen
halt
eigenen Diktator holen.
Die werden dann halt hart unterdrückt vom fucking Diktator.
Ja, die müssen ja nicht direkt unterdrückt werden vom Diktator.
Ja, aber so ist es leider.
Aber so ist es halt in einem
Normalfall. Ja, aber jetzt wirst du von Angela Merkel unterdrückt, ist besser.
Die hat zumindest irgendwer irgendjemand hat sie zumindest gewählt.
Ja, irgendjemand. Kennst du jemanden davon?
Ich glaube nicht.
Ja. Merkst du was? Lieber Diktator. Lieber der Diktator. Ich würde sagen, eindeutigen Gegenbeweis direkt.
Genau, Vladi wird von Angela Merkel unterdrückt.
Ist so. Und ich denke...
Ich weiß es nicht. Also irgendwie haben wir das... Leute haben das mit der Diktatur schon ausprobiert und ich glaube, das war keine gute Idee.
Gibt es gute Diktaturen gerade?
Nee.
Gute Diktaturen.
Gute Diktaturen.
Oh, ich komme bestimmt direkt auf die NSA-Liste.
Genau, du bist jetzt sofort, kommt jetzt gleich hier rein, tasern dich und dann wirst du erstmal abgeführt.
Oh, auf Raid Rush Forum, das muss gut sein.
Wir gehen mal weiter.
Ah, ja, gute Diktaturen funktionieren nur, wenn du perfekten Diktator hast.
Ja, es geht einfach nicht.
Wir könnten uns von dem Computer regieren lassen.
Das ist auch ein Arschloch. Hast du mein Computer versucht, was zu erklären?
Genau, da sagst du nicht einfach irgendwie, jetzt hier, find mir mal Primzahl raus, und er sagt, ich zähl jetzt mal durch und dann siebe mal das Zeug durch. Nein. Das ist wie beim, noch schlimmer als beim kleinen Kind. Das wäre so, wie wenn du von einem Dreijährigen regiert werden würdest. Wahrscheinlich schlimmer.
Das ist dann Skynet.
Also hier sagt,
die Frage ist,
Skynet, lol, Leute killen.
Lol. Das ist die Frage, ob man das will.
Nee, Skynet wollen wir auch nicht. Nee, das ist alles ein bisschen blöd.
Ja, alles blöd.
Also hier schreibt irgendein Forum, dass...
Irgendjemand in einem Forum schreibt Dinge, dass Diktatur gut ist.
Nee,
also
der
ist sehr
hat,
vertrauenswürdig.
Der hat gesagt, Josip Broz Tito war ein guter Diktator.
Tito sagt mir was.
Das ist Balkan.
Von Jugoslawien.
Genau. Er hat Jugoslawien zusammengehalten, bis er tot war, und dann haben die sich langsam auseinanderdividiert.
Das war die Geschichte. Habe ich keine Ahnung von.
Aber war der ein Diktator?
Ja.
Aha, hätte ich jetzt auch nicht.
Ja, vielleicht, weil er so gut war.
Weil er so gut war?
Ja.
Weil er so gut war.
Er hat es zumindest geschafft, diese Balkanländer in ein Land zusammenzubringen.
Vielleicht ist Diktatur einfach so ein böses Wort, und wir nennen das um in irgendwie Freundschaftstour.
Nee.
Wie nennt es? Der Freundschaftsführer.
Oh Gott, nein.
Das
wird jetzt schon langsam orange, Felix. Wir können es auch einfach anders nennen und weitermachen.
Die Freundschaftsspitze zum Beispiel.
Die Freundschaftsspitze oder
Spritze?
Linus Chrissy.
Ich würde ihm
folgen. Das klingt nach einer Marmelade und dann nach einem Brotaufstrich.
Genau. Kauft mehr Linus Chrissy. Lecker ein Erdbeer und
Nuss.
Und
Crispy.
Genau. Nuss, Nougat und Crispy.
Linus Chrissy. Wir rufen die Linus Crispy aus hier.
Linus Crispy.
Mhm. Sehr gut.
Lenovo und darf keine Geräte mehr an die NSA liefern oder verkaufen.
Ja. Weil Lenovo ist ja jetzt ein chinesisches.
Das ist ein chinesisches Unternehmen.
Genau. Ja. Die sind ja gekauft worden, beziehungsweise die Sparte gekauft worden.
Genau. Also
von IBM.
Also,
und zwar vor einer ganzen Zeit schon.
Wobei Lenovo hat ja vorher schon Sachen gemacht und die haben eigentlich nur die ThinkPad-Reihe aufgekauft.
Genau.
Von IBM.
Ja, die haben
also die Homecomputer.
Alles Homecomputer-Zeugs, ja, oder?
Genau.
Alles Lenovo. Mhm. Und jetzt dürfen sie an die NSA und an die ganze CIA und so, dürfen die jetzt keine Computer mehr verkaufen. Mhm. Das ist wie Huawei, die auch nicht mehr in den USA ihren Shit absetzen können für
solche Genau, Sachen. Weil die US-Regierung Angst hat, dass da irgendwie Sachen drin sein könnten, die mithören.
Genau, weil sie Angst haben vor
Backdoors. Sie wollen das zwar überall anders haben.
Da gab es doch letztens.
Also sie wollen ja, zwar klar, überall Netzwerkgeräte haben, die alles
aber ihre eigenen.
Aber ihre eigenen. Nur sie wollen es haben. Mhm. Die anderen dürfen nicht mithören.
Nee, die anderen dürfen nicht.
Felix, schilf mal auf die Sprünge. Da gab es doch letztens so ein Paper über irgendwelche Zufallszahlengeneratoren in CPUs. Wenn die irgendwie faulty sind, dass du dann bestimmte Keys voraussagen kannst.
Puh, das habe ich nicht gelesen.
Ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, dass es irgendwelche Instruktionen in modernen CPUs gibt. Ich krieg's aber momentan auch nicht mehr zusammen. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigeflogen. Ich dachte, du hättest da irgendwie mehr.
Also was es mal gab, war halt diese super sophisticated Backdoor in BSD. In welchem BSD? Weiß ich gar nicht mehr.
OpenBSD vielleicht?
Kann sein. Jedenfalls, wo dann der Key quasi geleakt ist über Sidechannel. Und das war schon ziemlich awesome eigentlich. Mhm.
Okay.
Aber das war was anderes.
Kommen wir wieder zu Sachen, die uns alle betreffen. Wenn du bei Amazon Kunde bist und ganz viele Sachen zurückschickst, weil du ja von deinem Recht Gebrauch machst. Ja. Könnte es sein, dass Amazon sagt, ein komischer Kunde. Ja. Und dir das
und dir dein Amazon
Account sperrt. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, aber was mir viel mehr Angst macht, ist, dass
schon ein bisschen Horrorszenario, oder?
Kunde
gesperrt, nie wieder was einkaufen, verdorsten, verhungern.
Nee,
kein Techno-Spielzeug.
Nee, mein Problem, oder was mich da irritiert hat, ist, dass es mich tatsächlich schon ein bisschen gefürchtet hat, meinen Amazon-Account zu verlieren. Auch in Anbetracht der Tatsache, was da dran hängt. Da hängt ja zum Beispiel auch mein EC2-Konto dran. Hallo?
Ja. Sperren Sie den mit?
Dann habe ich plötzlich keinen Zugriff mehr auf meine ganzen Backups.
Sperren Sie dir
aber das sind ja eh nur Backups.
Und außerdem, und dein E-Book kannst du auch nicht mehr lesen.
Richtig. Den Kindle kann ich schon noch benutzen.
Nee, für dein Dings.
Ich kann halt keine Sachen mehr bei Amazon dafür genau, kaufen.
Ja, ja.
Also ich kann die Bücher nicht mehr runterladen.
Also alles, was mit Amazon zu tun hat.
Genau.
Lawfilm kannst du dich wahrscheinlich dann auch nicht mehr einloggen.
Genau, wobei Lawfilm ist, glaube ich, ein anderer Account.
Nee, die legen das gerade zusammen. Also noch ist es eventuell ein anderer Account, aber wenn du dich neu anmeldest,
also,
ist es schon
alles also der Amazon-Account. Mir hat halt mehr Angst gemacht, wie viel Macht Amazon eigentlich schon über mich ausübt. Und da habe ich mich dann halt gefragt, ist das eigentlich gut so? Und irgendwie finde ich das nicht gut. aber halt auch so.
Und was schlussfolgerst du daraus?
Was machst du jetzt dagegen?
Genau.
Komm, erzähl mal jetzt. Jetzt musst du irgendwas machen.
Du legst den zweiten Account an. Und kaufst nur noch über den zweiten Account.
Das ist, glaube ich, das war auch einer meiner Pläne, aber da bin ich mir nicht bewusst, inwiefern die das irgendwie detekten können.
Ich glaube, du kannst dich auch hart dagegen wehren, dann, wenn sowas passiert.
Ja.
Aber es geht wahrscheinlich auch um also die Leute, die irgendwie 10 Sachen einkaufen und davon 9 zurückschicken.
Ich habe da auch mit.
Ja, aber du darfst es halt.
Moment, ja, Ingo, Einspruch. Das, was dir Amazon momentan anbietet, ist weitaus mehr, als dir der Gesetzgeber zuspricht. Im Normalfall
30 Tage ja und
nee, 30 Tage ja auch. 14 Tage werden gesetzlich vorgegeben und auch die Sache, dass du zum Beispiel normalerweise ist, glaube ich, laut Gesetz musst du das Porto für die Rücksendung selber zahlen bis zu einem Einkaufswert, ich glaube von 40 Euro. Mhm. Und Amazon nimmt halt auch jeden kleinen Scheiß wieder zurück und da zahlen die mit Sicherheit drauf.
Gut, aber wäre jetzt auch kein Problem, dann in ihre Kunden-AGBs zu schreiben, hallo, wenn du irgendwie 40 Sachen pro Monat zurückschickst, dann sperren wir dir dein Konto.
Ich habe die Diskussion auch schon mal gestern mit Mark geführt und genau dieses Argument gebracht und Mark hat einfach gesagt, ich zitiere den jetzt einfach mal, dann schreiben die da rein, du darfst 10 Sachen zurückschicken und alle Leute schicken 9 zurück.
Ja.
Dann hast du es halt.
Und dann machst du einen neuen Account.
Ja. Ja, das ist halt, also ich habe da auch
aber schon. Aber dann ist es transparent. Mhm. Die können nicht einfach hergehen und irgendwelche Kundenkontos sperren.
Das ist
nach dem Motto, und dann hängt halt dein Cloud-Account und dein sowieso
das Account halt, mit dran. Das hat halt auch so ein bisschen was von Willkür, dass du dann halt ständig im Hinterkopf haben musst, eigentlich...
Ich würde das gerne zurückschicken, aber vielleicht, wenn ich das mache, sperrt Amazon mein Konto.
Genau.
Dann ist es besser, sie schreiben direkt rein. Ich glaube, ich habe auch irgendwo, ich weiß nicht, aufs Heise oder irgend sowas war, auch, dass ein Anwalt sich mal das angeguckt hat.
Ja.
Also klar, die dürfen dein Konto sperren, wenn sie meinen,
es irgendwie... Es ist Privatwirtschaft, die dürfen sich mehr oder weniger aussuchen, mit wem sie Geschäfte machen.
Genau. Das ist völlig in Ordnung
und legitim.
Ja. Aber sie müssten halt schon sagen, nach welchen Regeln...
Nach welchen Kriterien.
Sie dann irgendwann mal dein Konto sperren. Mhm. Weil sonst machen sie nur Angst und jeder hat dann Angst, irgendwas zurückzuschicken und
genau. Das
darf ja auch nicht sein.
Aber das ist vielleicht auch einfach das, was sie erreichen wollen, dass sie da so ein paar Leute rauspicken.
Das ist wie so ein paar Leute erschießen, oder was?
So ein Beispiel.
Ja, so ein paar Leute. So was ist
ein Exempel statuieren.
Ja, zum Beispiel so, ja, ihr wollt Demo machen, kein Problem, wir können einfach 3 Leute erschießen von euch.
So in der Art. Ich will, das hört sich jetzt wieder zu sehr nach Verschwörungstheorie an. Ich habe da tatsächlich auch mal mit ein paar Leuten geredet, die auch mal irgendwo bei so Shops gearbeitet haben. Und da ist es halt oft so, dass es so Leute gibt, die kaufen einfach dann mal entweder das neueste Smartphone, was es gerade gibt, benutzen das eine Woche, reißen die Verpackung auf, schreiben ein Review drüber und dann schicken sie es wieder zurück. Oder es gibt halt Leute, die irgendwie 15 Artikel bestellen und davon irgendwie 14 oder auch alles, also ich glaube die Modebranche, ich glaube bei Zalando und so weiter, die werben ja sogar damit, dass du kannst alles zurückschicken. Aber ich habe da schon was gehört, dass die teilweise Rücklaufraten von 70% haben. Ja, und das macht sich dann halt irgendwann...
Das ist bei diesen Katalogen, früher war das auch so. Also ich meine, bei Quelle...
Habe ich nie bestellt, groß
ja,
selbst.
Du nicht, aber deine Oma wahrscheinlich.
Ja, meine Mutter wahrscheinlich auch, aber das...
Ja. Whatever, aber da war es ja auch so. Du hast ja irgendwie 100 Teile bestellt und hast 90 davon zurückgeschickt.
Ich glaube, da hat man aber noch nicht so viel gekauft online.
Ne, das war oder, ja auch
oder,
nicht online.
Oder ich meine so im Katalog, so wie man halt Dinge
doch,
im Katalog
doch,
bestellt.
Das war genau so.
Aber meinst du, die Leute haben sich da wirklich irgendwie...
sonst hätte es diese Unternehmen nicht gegeben. Ja, das waren Katalogunternehmen, die haben keine
Kaufhäuser
gehabt.
Ich habe letztens
einen
Brotaufstrich bei Amazon gekauft, das hätte ich mir nicht bei Otto bestellt.
Warum ja, du nicht, aber deine Mutter hat das gemacht, 100%.
Nee, glaube ich nicht.
Naja, also, aber im Endeffekt war es genau das Gleiche.
Ja.
Also, ja. Sonst hätte es diese Unternehmen nicht gegeben. Die haben bloß jetzt die Transition ins Internet verpasst, deswegen sind die alle draufgegangen. Aber das ist im Endeffekt genau das. Klar, wenn du in ein Kaufhaus gehst, kannst du dir irgendwie die ganzen Teile angucken und ausprobieren und den Kundenberater fragen, dann kaufst du so halt nicht erst, nimmst du sie halt nicht mit.
Und du nimmst
nicht
ja trotzdem eine Beratungsleistung in Kauf. Das heißt, du tust ja jemanden, der dafür bezahlt wird, seine Arbeitszeit in Kauf nehmen, indem du dich beraten lässt. Du musst ja nicht unbedingt was kaufen.
Ja, die Frage ist halt eigentlich nur, ab wann ist es Abuse und wann ist es Use? Und wo ist die Grenze?
Also und ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert, weil mich das auch interessiert hatte. Und ich habe da mal so ein paar Statistiken aufgestellt, wie viele Sachen ich in den letzten Jahren zurückgeschickt habe anhand von meinen Kontoauszügen. Also ich habe ja da hier irgendwie Outbank, das kann ich lustig durchsuchen. Und ich habe, glaube ich, dieses Jahr einen Artikel zurückgeschickt, letztes Jahr 3 und das Jahr davor, glaube ich, 4 oder so.
Ich kann immer ganz kurz auf den, du hast ja einen Affiliate-Link.
Jo.
Und dort siehst du auch die Rückläufe, was grundsätzlich bei uns in
da
unserem
geht bei mir nicht so super viel zurück.
Ja, siehst du? Das ist doch einfach mal eine Aussage.
Ja, nee, aber ich habe dann halt auch von irgendwie 30, 40 Rücksendungen im Jahr gehört. Ich meine, das kommt natürlich auch immer auf die Menge an, was du denn sonst so kaufst. Aber es ist sehr schwierig.
Denke ich nämlich auch.
Ich meine, ich glaube, ich würde eher damit klarkommen, wenn es transparent wäre und sie zumindest sagen würden, hör mal auf mit dem Scheiß.
Genau, sonst, wenn sie sagen,
dass es eine Vorwarnung geben würde. Ja, ich glaube, damit käme ich völlig klar.
Aber ich glaube, du machst dir da zu viele Gedanken. Ich denke, dass das einzige Problem ist...
Bis es dich selber mal trifft und das kann leider willkürlich sein.
Nein. Ich glaube, der Policy ist einfach, sei kein Arschloch. Und wenn
Ja, es gab auch schon andere Leute, die davon getroffen wurden, dass ihr Amazon-Konto gesperrt wurde wegen obskuren Gründen. Hatten wir nicht letztens irgendwann mal so eine Schwedin irgendwie, die ihr Konto irgendwie deaktiviert bekommen hat und dann nicht mehr an ihre E-Books rankam und Gedöns. Also das ist halt, das tut halt weh. Und wenn du dann nicht irgendwie entweder eine Macht hast, weil du ein Twitterer bist oder das Internet gut bedienen kannst oder irgendwie einen Freund bei irgendeiner großen Zeitung hast, bist du da halt einfach gefuckt. Weil da kannst du wahrscheinlich hinschreiben, so oft du willst. Die machen das nicht wieder, bis da genug öffentlicher Druck ist.
Also, wie gesagt, ich habe da auch mal mit einem Kumpel geredet, der mal in so einem Shop gearbeitet hat, jetzt nicht direkt bei Amazon, aber halt auch irgendwas, wo Leute Sachen bestellen konnten. Und der hat halt gemeint, im Normalfall ist es so, wenn man sowas macht, dann schöpft man da irgendwie das oberste Promille ab, was halt bei Amazon auch schon sehr viel ist, weil die haben halt auch dementsprechend sehr viele Kunden. Wenn man mal irgendwie bei der Post Pakete abholen war und da sieht, was da im Regal liegt, das sind halt sehr, sehr viele Amazon-Pakete. Und ich glaube, was wir uns da eher fragen sollten, ist, ob wir es einem Unternehmen erlauben sollten, so eine Macht über uns auszuüben.
Also benutzt das Amazon-Konto doch nur noch für Cloud und Gedöns und kauft woanders ein.
Zum Beispiel. Oder überlegt euch halt genauer, ob ihr irgendwelche Dinge jetzt nicht unbedingt nicht auch beim Laden um die Ecke kriegt, wo vielleicht irgendwie Leute auch netter sind oder so.
Ich war ja heute mal so tatsächlich in der realen Welt einkaufen und habe dann mich informiert ein bisschen und habe gesehen, die Sachen, die gab's alle für 300 Euro, so plus. Und im Internet gibt's die halt alle wesentlich günstiger.
Ja, das ist halt ein deutliches Problem.
Und ob ich jetzt 80 Euro oder 300 Euro ausgebe, da ist mir, also die Beratungsleistung ist mir ja durchaus was wert, aber so viel jetzt auch wieder nicht, ja?
So viel ja, auch wieder nicht. Bei mir ist es sogar schon so weit, dass ich dann halt, bevor ich irgendwie zu einem Fachhändler gehe, erstmal gucke, ob ich die Sachen nicht auch irgendwie im Internet bekomme, weil ich grundlegend davon ausgehe, dass ein Fachhändler versucht, hohe Margen drauf zu hauen.
Wie gesagt, ich habe auch kein Problem, da irgendwie mal 10 Euro oder 20 Euro mehr zu zahlen.
Hätte ich auch nicht, aber ich gehe dann halt schon davon aus, dass
es
dann
aber nicht irgendwie 200 Euro.
Ja, also die Margen sind halt nur so hoch, weil die auch da quasi
die müssen irgendwie was dran verdienen. Und je weniger sie verkaufen, je höher müssen sie die Margen machen, dass sie noch überhaupt was dran verdienen. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein selbstverstärkender Effekt. Und man muss halt auch ganz klar sagen, die Tatsache, dass man da jederzeit seinen Scheiß hinschicken kann und dann irgendwie vielleicht wieder seine Kohle wieder bekommt.
Ja,
irgendjemand
ist
bezahlt
schon bequem,
aber irgendjemand bezahlt den Preis halt. Entweder es sind die Mitarbeiter, die jetzt mal wieder streiken und Amazon stellt sich hart und will denen nicht mehr zahlen. Oder es sind die Lieferunternehmen, die von Amazon in die Zange genommen werden und dann irgendwie die Leute, die dort arbeiten für einen Hungerlohn. Irgendjemand muss den Preis halt bezahlen. Wenn man es selber nicht ist, dann ist es halt jemand anders. Muss man sich halt auch bewusst sein, aber ich kann mir da auch selbst an die Nase fassen. Ich schicke halt auch Sachen zurück, wenn sie nicht mehr funktionieren, statt dass ich sie an einen Hersteller schicke, wo ich Monate rumnerven muss, bis ich mal irgendwie ein Austauschgerät kriege. Ja. Bei Amazon kriege ich halt meistens mein Geld wieder.
Ja gut, dein Ansprechpartner ist natürlich auch immer erstmal der Händler, zumindest in Deutschland.
Ja, aber
also ich würde
viele Händler, also wenn
versuchen es abzuwälzen, weil sie sagen irgendwie, ja, da gibt's halt Garantie und Garantie ist halt immer noch eine freiwillige Leistung, während das andere Gewährleistung vom Hersteller, vom Händler einfach dein gesetzlicher Anspruch ist. Und wenn ich eine kaputte Festplatte habe, da können die noch fünfmal irgendwie sagen, geh da zum Hersteller.
Ja, aber bei mir ist es halt tatsächlich oft so gewesen, bei auch anderen Online-Händlern, wo ich Hardware oder sonst was bestellt habe, dann war mal ein Motherboard kaputt, dann schicke ich das Motherboard zurück. Und was machen die? Ja, schicken mir eine Mail, ja, haben wir erhalten, schön und gut. Bei Amazon hätte ich meine Kohle sofort 2-3 Tage später wieder gehabt. Sie schicken es an den Hersteller weiter, der Hersteller macht irgendwas damit oder schickt ein Austauschgerät und ich habe halt sechs Wochen lang oder 2 Monate oder was auch immer, darf ich auf meine Teile warten und kann währenddessen meinen Computer nicht mehr benutzen. Oder mein Server in dem Fall. Das war halt, ich hatte halt schon so Fälle und dann, das ist halt tatsächlich auch für mich ein Grund, Sachen bei Amazon zu kaufen, weil ich sie halt problemlos zurückgeben kann. Und wenn ich mir dann jedes Mal die Frage stelle,
bis sie deinen Account sperren.
Ja, eben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht besonders oft bei mir, weil ich schon so ein paar Bestellungen im Monat mache und wenn dann irgendwie mal eine oder zwei übers Jahr verteilt zurückgehen, dann ist es auch kein Thema. Aber allein die Tatsache, dass da bei mir im Kopf die Schere aufgeht und ich dann denke, ist es jetzt vielleicht zu viel? Sperren die mir jetzt vielleicht den Account? Wäre es vielleicht besser, meine Rechte nicht wahrzunehmen? Ja. Das stört mich schon. Und das finde ich irgendwie ist nicht cool. Das ist gar nicht cool.
Also wie gesagt, ich denke, wir sind da einfach nicht die Gruppe von Leuten, die davon betroffen sind. Ich bilde dich mir jetzt einfach hart ein.
Denke ich auch nicht.
Also es geht um Leute.
Zwar erwischt, aber ihr werdet es dann in diesem Podcast
so hart hören, dass wir dann sogar unseren Account zurückbekommen, weil wir so relevant sind.
Ja, hoffentlich. Gut, endlich totale Überwachung für Kinder.
Endlich. Gott sei Dank.
Wir haben schon so lange darauf gewartet. Ich dachte, das wäre schon längst erfüllt mit, gib ihm einfach ein Handy, ein
Smartphone. Ja, nee, besser.
Besser als ein
Handy. Weil Handys, Kinder machen so fucking Handys alles kaputt. Geld. Weißt du, kennst du doch. Nee, Kinder machen Handys kaputt, weil sie fucking Kinder sind.
Also halt. Dumm sind.
Fleini, dafür kriegst du aber jetzt gelb.
Gelbe Compliance-Lampe.
Warum? Ich war als Kind auch dumm, deshalb darf ich auch sagen, dass Kinder dumm sind.
Nee, darfst du nicht.
Kinder sind total intelligent.
Die sind lustig, aber halt meistens schon ein bisschen doof.
Jedenfalls.
Egal.
Kinder machen Handys kaputt, weil sie Kinder sind. Ja. Und deswegen, ja, zum Beispiel, das ist halt voll blöd, weil du willst sie ja überwachen. Ja. Weißt du? Und deswegen gibst du den Kindern den Philipp, was eine Smartwatch ist, was auch gleichzeitig ein Handy ist. Und was sie nicht kaputt bekommen. Und gleichzeitig nur ist.
Hast du eine Ahnung?
Ja, Kinder machen alles kaputt.
Genau.
Aber auch.
Man kann alles kaputt machen.
Aber
hast du nichts in diesem Podcast gelernt?
Zum Beispiel, ist es billiger, als ein iPhone kaputt machen zu lassen.
Aber was kostet das?
Keine Ahnung. Das kostet auf jeden Fall kein iPhone-Moneys.
Ja.
Wenig Details bekannt steht da.
Ja.
Jedenfalls.
Wenn das Ding 200 Euro kostet, kann ich denen auch ein Android-Smartphone für 5 Euro
geben. Aber du hast auch voll die Convenience-Funktion.
Genau, dann hassen sie es aber, weil sie.
Ist ja egal. Aber sie sind total überwacht.
Ja, nee, dann mögen sie es vielleicht.
Tun sie es einfach in den Schuh rein.
Nee, sie verstecken es dann irgendwo heimlich im Spind oder so.
Oder sie machen GPS aus oder so. Kinder sind ja auch dumm, aber nicht so dumm.
Ja, aber du kannst dir auch einen Schulrucksack mit GPS geben.
Ja, genau, das geht genau in diese Richtung. Nur, dass sie denken, oh shit, das ist eine Uhr. Aber in Wirklichkeit werden sie total überwacht. Und du kannst dann auch so bestimmt so ein Mikrofon anmachen.
Du kannst ihnen auch einfach einen Schulranzen geben und sie denken, oh, ist ein Schulranzen, aber eigentlich sind sie total überwacht. Was ist das für ein Argument?
Nein, nee, so eine Uhr ist besser, weil die Kinder haben die Uhr immer dabei und Schulranzen haben sie halt nur zur Schule dabei.
Das muss man denn
und den Schulranzen tust du dann irgendwo hin und die Uhr hast du immer dabei und du kannst dann das Mikrofon anmachen von deiner Uhr anstatt von deinem fucking Schulranzen, was nicht so fucking viel Sinn macht.
Ich freue mich schon auf Berichte, wenn sowas tatsächlich mal deployed wird und Leute sowas kaufen, wenn dann die Kinder das mal rausfinden und dann irgendwie so dem Nachbarshund die Uhr umbinden oder dem Müllwagen oder die Uhr einfach mal irgendwo hinwerfen.
Ja, aber dann müssen die Kinder sich ja immer noch rechtfertigen, was sie damit gemacht haben.
Ja, außerdem, das fängt ja so direkt, also normalerweise hast du ja dann Umgebungsalarm, sobald das Kind irgendwie aus seinem Schulweg irgendwie ausbricht, geht gleich irgendwie, kommt gleich Feuerwehr, Polizei
und da kommt die NSA vorbei und sagt, Kind!
Genau.
Was hast du denn vor?
Also was hier wohl auch geht, also du hast erstmal so ein Mikrofon für die Umgebungsgeräusche, dann hast du den Notfallalarm, wo sie dann das Kind quasi direkt anrufen kann und es kann nichts dagegen machen. Das heißt, eigentlich fehlt dir noch so ein Schloss, dass die Kinder es auch nicht abmachen. Und du hast so einen Nachrichtenalarm, so Essen ist fertig oder keine Ahnung was. Und fuck yeah.
Kannst du ja dann gleich noch irgendwie einen Alarm ins Bett montieren, dass wenn sie mal irgendwie ins Bett pinkeln, dass dann gleich weep, weep, weep losgeht oder so. Gab's alles schon, glaube ich, hat nicht funktioniert.
Was? Also ich glaube, die Uhr funktioniert und und Leute werden es kaufen und dann werden sie sagen, guck mal, wo mein Kind überall war. Das ist wie so, weißt du, dieser eine, der seine Katze dieses GPS-Ding umgemacht hat, ist da irgendwie mit Kindern.
Ich habe auch, also ein Kumpel von mir hat seinem Hund mal ein Android-Smartphone umgebunden und hat den dann GPS tracken lassen. Das ist auch ganz lustig, wenn man da mal sieht, wie der im Park rumwuselt.
Genau, und das ist halt für Kinder.
Hätte es dann so mein Haus, mein Auto.
Und mein Hund, der gerade irgendwo ist.
Nee, mein Haus, mein Auto und guck mal, wo meine Kinder gerade rumrennen.
Ja.
So. Ich habe hier so diese Kinder und das ist aber keine gute Gegend.
Also dieses Phone ist dann wirklich dafür da, dass du diese ganzen Features, die so besorgte Eltern unbedingt brauchen, wie zum Beispiel diese Sicherheitszone und so ein Shit. Also das ist dann alles quasi mit drin.
Ich glaube halt, irgendwie habe ich, also jetzt mal, um ein bisschen ernst zu sein, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich in so einer Zeit kein Kind mehr sein wollte. Wenn ich überlege, was ich früher irgendwie gefährlicherweise irgendwo im Wald rumgerannt bin
das und mich gibt's heute alles nicht
mit
mehr.
Stöcken geprügelt habe und irgendwie sonst.
Da kommt sofort der Alarm. Oh, es hat einen Stock aufgehoben.
Oh, fuck it. Und dann wird's gesetzt. Ah.
Keine Ahnung, ich hab früher irgendwelche riesigen Taschenmesser von meinem Opa bekommen und keinen hat's gebockt. Und ja gut, dann schneidest dich halt mal damit, das wirst du schon merken.
Und jetzt wirst du gesappt, wenn du es aufhebst.
Ja, jetzt wirst du sofort gesappt, wenn irgendwie, er fasst irgendwas mit Metall an, da könnte man sich dran schneiden.
wenn es Metall ist.
Dann wirst du auf einfach mal gesappt.
Oh, oh, was wird denn mal?
Du wirst einfach...
Ach, da kann man sich auch dran schneiden,
ja. Ja. Nee, du kriegst einfach Off-Switch und dann wirst du einfach ausgemacht.
Und dann wirst du aufgesammelt von der
genau,
Polizei.
Genau,
voll gut. Nee, das ist, also ich finde das echt gruselig. Also ich glaube... Das ist
definitiv gruselig,
also weißt du, so, ich kann das schon verstehen, dass Eltern Angst um ihre Kinder haben und dass die wollen, dass es denen gut geht und dass die immer wissen wollen, wo sie sind. Aber, boah, gib denen bitte keine solche Werkzeuge in die Hand, das tatsächlich auch zu tun. Tja, das ist gruselig. Das
aber immer mehr.
Das wird immer mehr. Weil das ist, was der Markt will. Was gefordert wird von diesen ganzen besorgten Eltern, die einfach nur ein Kind haben, weil sie hier quasi, du weißt ja, wegen diesem ganzen Ding.
Wegen dem ganzen Ding, weil Kinder sind
zehn,
teuer.
Hätten sie 10 Kinder wäre es nicht so schlimm, wenn eins hops geht.
Oh, Ingo. Gott, es wird nicht besser gerade.
Ach so, deshalb bist du gerade momentan fleißig dabei, neue Kinder zu zeugen, weil du Angst hast, dass du
dann, wenn eins weg ist,
genau,
1-2 ist okay, aber 1-1.
Ingo schafft redundant.
Okay. Naja, es ist
Gott, nein,
hallo, es ist traurig, bitte. Aber es ist leider wahr. Also ich meine, Eltern, die nur ein Kind haben, sind halt
produktiver.
Ja, es ist halt so. Und früher TM war das einfach nicht das Problem. Also ich meine, da war das halt in Anführungsstrichen normal, dass auch bei der Geburt irgendwie mal was schief gegangen ist. Das
passiert aber heute auch noch.
Ja,
aber also doch nicht mehr so viel
weniger als früher.
Genau. Ja.
Dass da irgendwie bestimmt eine Magnetik,
also nicht das,
weniger oder so.
Also es war schon immer schlimm natürlich, ja, also es soll jetzt nicht verharmlost werden irgendwie, aber es ist halt in Anführungsstrichen, merkst du ja auch, wenn du irgendwie ein Kind hast, bei dem ersten bist du irgendwie noch total vorsichtig, beim zweiten vielleicht noch, ab dem dritten, boah, was das macht, ist dir schon fast
was
egal.
Das macht, das kriegt so eine Uhr nicht, zu teuer.
Das kriegt die Uhr vom großen Bruder.
Funktioniert GPS nicht mehr.
Oh, das war sogar nicht so doppeldeutig, wichtig. Der große Bruder.
Das ist subversiv schon wieder.
Was wollte ich sagen? Ich glaube, das Ding ist halt auch einfach, wenn je mehr Kinder du hast, je weniger Aufmerksamkeit hast du pro Kind und je weniger bist du dann in der Lage, das überhaupt noch zu überblicken. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor.
Deswegen brauchst du mehr Uhren.
Du brauchst einfach nur, dann Skynet, was deine Kinder überwacht.
Genau.
Aber irgendwann hast du dann den Fall, dass Skynet deine Kinder erzieht und dann plötzlich hast du dann Leute, die alle Menschen hassen.
Terminators.
Terminators, aber in Menschenform, weil sie wurden von Skynet erzogen.
Das ist
der fucking evil plan, Alter.
Shit, ey. Das ist eigentlich der Plan von diesen Uhren.
Okay, dann lass es doch mal weitergehen. Ich glaube, die Diskussion führt zu weiter nix. Was? Ich habe keine Ahnung. Magneti?
Es sind ja auch quasi nur Themen von mir heute dabei, kann das sein? Ihr habt gar nichts.
Ich hatte oben ein bisschen was. Aber die anderen Sachen, die hatte ich auch schon.
Genau. Also es geht um einen neuen Stoff, beziehungsweise ein neues Material für Computer. Und zwar, dass die härter und schneller rechnen können. Das geht hier um Magnetit, weil Silizium, ist da bestimmt falsch drin, Silikon, Silizium.
Oh Gott, ich muss gerade im Chat.
Gott, was hast du schon wieder in den Chat gelesen oder was?
Nein, wir wollen kein Kinder-Rate betreiben.
Kein Kinder-Rate, ich glaube. Jedenfalls, Ingo.
Zudem wäre es dann auch kein Raid, sondern ein Rake. Redundant Array of Inexpensive Children.
Oh Gott.
Es tut mir leid.
Gott, du gehst einfach, du kommst dafür in die Hölle, das weißt du. In die Skynet-Hölle. Mit den ganzen Rakes, die dich dann einfach verfolgen.
Gut. Sorry, mach weiter mit deinem Thema, Felix.
Das sind alles meine Themen, deswegen kann ich einfach weitermachen.
War total interessant, besser als
Fuck
Silizium.
You, alles, also wenn das...
Es wird alles schneller,
also, pass
das Computer,
auf, Silizium
alles.
Ist... Silikon, sorry. Oder doch? Warte, nee, Silizium war das...
Ich glaube, es geht um Silizium, oder?
Silizium. Besser als Silizium.
Das ist ein bisschen komisch, das heißt im Englischen irgendwie...
Yeah. Silicon.
Silicon, ja.
Ist immer noch Silizium.
Genau, Silizium.
Silikon ist was anderes.
Silizium.
Das ist für die Brüste.
Ja, im Englischen heißt es auch nicht Silicon, sondern Silikon oder so. Das wird dann irgendwie anders ausgesprochen.
Ich hab gedacht, das heißt Silicon Valley.
Ja, Silicon ist Silizium,
so,
aber Silikon ist dann Silikon. Ja,
Silikon. Fuck. Jedenfalls, Silizium, wir haben gerade das Problem, dass es jetzt eigentlich nicht mehr so richtig cool weitergeht, weil das jetzt quasi an die physikalischen Grenzen gestoßen ist, die ganzen Transistorzeugs. Und deswegen gibt es halt immer mehr Anstrengungen, jetzt was Besseres. Ist ja oft die lustigen Sachen zu lesen.
Ingo.
Mach dich einfach weg. Echt, genau. So, jetzt bist du weg, jetzt kriegst du den. Geh auf die stille Treppe. So. Jedenfalls, Silizium Fleidi, du kannst auch direkt auf, mit du kannst auch direkt mit dem Ingo auf die stille Treppe gehen. Oh, echt, ihr gehört beide erschossen einfach. Jedenfalls, es gibt jetzt neuen Stoff für diese ganzen, der auch sich wie ein Transistor verhält, nur dass er halt einfach tausendmal schneller ist. Und es geht hier um Magnetit, was sich so ein bisschen so future-mäßig auch anhört. So wie Dings, wie das für Superman seine Weaknesses. Kryptonit, genau. Nur Magnetit, was magnetisches Eisenoxid ist. Und das hat die gleichen Effekte. Es hat dieses, ist quasi auch ein Superleiter, also, also fällt sich irgendwie ein Transistor. Und ist halt einfach viel, viel schneller beim Schalten und das macht es automatisch besser. Ich habe das Ding nicht komplett gelesen, weil ich es nicht verstanden habe.
Ich hab dich ausgemacht.
Ah, genau, mein Mikro war aus. Ist Magnetit nicht auch das Zeug, wo so Rare Earth Magnets draus bestehen? Das, was eigentlich, also oder woran zum ersten Mal Magnetismus entdeckt wurde? Weil Leute so irgendwo so einen Stein gefunden haben und da ist irgendwie Eisenzeug.
Also Magnetit selber musst du auf minus 190 Grad gerade, also aktuell kühlen, damit das Zeug überhaupt so funktioniert, wie du es haben möchtest.
Das, ja, aber heißt, cool ist scheiße. Das ist vielleicht magnetisch einfach.
Ja, ja, genau.
Ja.
Magnetisch, aber dann ist es erst so elektrisch, also wird es erst zum Supraleiter.
Und da gehen dann Gigabits ohne Ende drüber, oder was?
Super, super, mega Gigabits. Die ganze mega. Zeit. Super, mega. Tausendmal mehr Bits als...
Dann wird es nicht so schnell warm wie Silizium.
Zum Beispiel. Ja, du musst auch sofort kühlen, aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls, das sieht auf jeden Fall voll cool aus, weil wenn Sachen tausendmal schneller werden, als sie jetzt sind, ist es prinzipiell eine gute Sache. Wenn oder gibt es irgendwelche Sachen, die nicht cooler sind, wenn sie schneller sind?
Autos?
Autos tausendmal schneller, fuck yeah!
Komm, awesome. Wenn dein Auto mal tausendmal schneller ist als jetzt, dann willst du nicht mehr damit fahren.
Doch.
Nee, weil das macht dein Körper nicht mit dieser Beschleunigung.
Wenn du ganz kurz nur... Du kannst ganz kurz ein bisschen härter beschleunigt werden.
Nee, du kannst aber ganz kurz nicht mit irgendwie 100G beschleunigt werden. Das macht den Körper auch nicht.
Nee, du musst ja nicht so schnell beschleunigt werden.
Nicht beschleunigen, aber er kann so schnell fahren dann irgendwann mal.
Ja gut, dann brauchst du aber Ewigkeiten, wenn dein Auto...
Ewigkeiten! Du kannst auch mit 230 relativ schnell werden. Also auf 230 relativ schnell kommen. Und dann fährst du einfach 230 km/h.
Und dann fährst du
230.000.
Und
genau. Und dann, das geht schon. Also
Frage bloß, wo kommst du?
Und hier von 7 Sekunden für 100 km/h gibt's jetzt schon.
Aber wir kriegen noch demnächst diese Magnetic Tubes, haben wir dann nicht drüber geredet irgendwie, dass der eine...
Also nicht mit mir.
Ich auch nicht, ich hab's auch nicht gehört. Na, jedenfalls, das, also ich glaube...
Magnetschwebebahn, cool. Alles schneller, alles besser.
Genau, also ich würd's cool finden, wenn mein Computer tausendmal schneller ist, als er jetzt ist. Ganz einfach.
Auf jeden Fall.
So, der nächste ist auch wieder von mir. Überraschung. Der kam auch erst jetzt...
Pep.
Gerade frisch, und zwar PEP 8 Modernisierung. Also PEP 8 war ja die Beschreibung von Python, wie Code auszusehen hat am besten. Und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, wo das angelegt wurde, dieser PEP 8. Das war halt einer der ersten, nämlich der 8. Und prinzipiell dieser Guide ist sehr, sehr cool, wenn du einfach nicht weißt, wie du deinen Code in Python schreiben solltest, so wie alles machen. Wenn du quasi eine Baseline haben möchtest, wie Code auszusehen hat. Und dazu gab es jetzt ein Update. Und der Code, also die Beschreibung wurde so ein bisschen modernisiert. Sachen, die sich einfach von der Vergangenheit zu jetzt geändert hat, im Code-Stil sind angepasst worden. Und das ist jetzt quasi der Diff. Und den kann man sich reinziehen. Oder man kann sich auch PEP 8 selber reinziehen, weil das prinzipiell eine gute Sache ist, wenn man frisch mit Python anfängt oder wenn man den PEP 8 noch nicht gelesen hat.
Sehr gut. Damit nicht nur der Felix Sachen ansprechen muss, habe ich was reingepackt, was auch mal der Mark heute oder gestern irgendwann mal getwittert hat. Das finde ich sehr cool. CoreOS heißt das Ganze und das ist eine Linux-Distribution, die dazu gedacht ist, in Containern zu laufen. Und zwar ist es halt so, wirklich das Bare Minimum, das ist ein Linux-Kernel und Systemd. Und so auch das Root-File-System ist Read-Only und die haben keinen Paketmanager und nichts außenrum, weil die dann sagen, ja okay, dann benutze irgendwie Docker oder sonst irgendwas, um deine Software, die da drauf läuft, zu managen. Und dieses OS an sich ist eigentlich nur dazu gedacht, irgendwie als Host, nicht als Host, als Gast in einem Linux-Container zu laufen. Und halt da dir anzubieten, was so ein Betriebssystem tut, aber nicht mehr. Und das finde ich schon ganz
das
interessant,
ist ein cooler Ansatz,
dass man dann halt sagt, okay, es geht jetzt wieder so ein bisschen weg von dieser richtig vollen Virtualisierung hin zu diesen leichtgewichtigen Containersystemen, wie man sie eigentlich jetzt bei Solaris oder zum Beispiel FreeBSD schon seit Ewigkeiten hat. Also bei Solaris, da ist ja diese Zones, heißen die, glaube ich. Mhm. Und bei FreeBSD, da hat man Jails. Ja. Und das kommt jetzt alles so nach und nach auch eher in Linux. Und das ist eigentlich schon ziemlich
also
coole Sache.
Also prinzipiell ist es ja echt erstmal eine coole Sache, so ein minimales System zu haben, besonders für Server halt.
Und ich glaube, da lässt sich halt auch viel Angriffsfläche minimieren, weil da halt nur sehr wenig drauf läuft dann. Und der Code ist halt auch übersichtlicher, der das Ganze dann halt powert.
Ja, die Frage ist, warum nimmt man da nicht gleich eine minimale Distribution einfach schon? Sondern nochmal was anderes.
Die Frage ist, gibt es schon eine Distribution, die so minimal ist, dass es wirklich für diesen Einsatzzweck hier gedacht ist?
OpenWrt zum Beispiel. OpenWrt passt auf fucking 2 Megabyte.
Ja, OpenWrt ist sehr minimal, aber das ist halt auch noch ein sehr viel Userland außenrum und so weiter, was du halt jetzt auf und OpenWrt ist halt auch nicht grundlegend für den Server gedacht, sondern hat halt irgendwie Builds für alle möglichen Architekturen. Aber ist jetzt
OpenWrt
nicht
ist auf jeden Fall für Server gedacht. Ich meine, was ist ein Switch mehr oder ein Router mehr als ein Server?
Ja.
Also der soll ja wirklich nur das tun, wofür er gedacht ist.
Ist es tatsächlich dafür gedacht, in einem Container zu laufen?
Muss es denn gedacht sein, für im Container zu laufen, ist die Frage. Ja, oder soll es einfach nur minimal sein?
Nee, der Ansatz von CoreOS ist ja ganz klar, sie wollen in einem System, in einem Container laufen, vor allem jetzt irgendwie, also jetzt hier wird auf der Startseite direkt Docker genannt, sie wollen irgendwie Service Discovery drin haben und sie wollen einfach nur das Bare Minimum anbieten, um da Dienste drauf laufen zu lassen, aber nicht mehr viel mehr außenrum, weil sie dann halt sagen, hey, benutzt Tools, um euer Zeug zu deployen, um eure Software darauf zu verwalten. Wir bieten euch nur das an, was ihr braucht, um Infrastruktur in Containern laufen zu lassen, aber nicht mehr. Das ist ja ein komplett anderer Ansatz als jetzt OpenWrt, weil OpenWrt sagt halt, wir bauen das so klein wie möglich und wir benutzen dann, also wir wollen so wenig wie möglich Rechenleistung verbrauchen, wir wollen so wenig wie möglich Speicherplatz oder halt irgendwie Platz auf einer SD-Karte oder sowas verbrauchen. Aber das ist ja bei Servern völlig egal. Da geht's halt darum, dass du halt die Ressourcen, die gebraucht werden, um den Container am Laufen zu halten und um irgendwie einen Dienst laufen zu halten, minimieren willst, aber da ist der Speicherplatz zum Beispiel ziemlich egal. Da ist halt RAM-Verbrauch ist relevant und Angriffsfläche anhand von laufenden Diensten, die irgendwie dein Container bietet oder sowas. Ja. Aber, also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Wenn der Markt da vielleicht noch mehr zusagen kann, kann der ja nächste Woche mal ein bisschen was beisteuern. Und ja, der Chat meint, OpenWrt ist ziemlicher Schmerz. Ich habe das auch mal.
Ist halt der Inbegriff von Frickelsystem.
Es ist ein Inbegriff von Frickelsystem, das hatten wir ja auch schon vor einer Weile mal.
Aber sie machen halt ganz viel richtig für diese kleinen Teile.
Ja, und du kannst es halt auf sehr, sehr vielen Plattformen einsetzen, was es halt auch ganz interessant macht, weil es läuft halt wirklich fast es gibt bestimmt Toaster, wo man OpenWrt drauf installieren kann, bin ich mir sicher.
Wenn der irgendein Krippel.
Ja, es gibt ja so Toaster, die da dann irgendwie Elvis auf den Toast toasten können oder sowas. Ja. Da brauchst du ja schon ein bisschen Intelligenz.
Solange der 32 Megabyte RAM und 4 Megabyte Flash hat,
ja,
geht das schon.
Genau.
Ich muss sagen, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, was das richtig tut, aber vielleicht kann der Mark ja das genau. Erstmal mehr.
Dann doch lieber der Mann, der sich selber angezeigt hat, weil er von der
das ist so
Polizei irgendwie.
Also der hat so eine typische Nachricht bekommen, so Achtung, Ihr Computer wurde beschlagnahmt. Bitte überweisen Sie 2000 Euro per Ucash an folgende Adresse. Und er hat dann gedacht so, holy shit, Sie haben mich, die Feds haben mich, jetzt muss ich mich schnell selber anzeigen, bevor die das irgendwie mitbekommen. Hat sich dann selber angezeigt wegen, was hat er gesagt, wegen Kinderpornografie.
Das macht total viel Sinn.
Und wurde deswegen auch verurteilt.
Das ist doch gut.
Und das ist einfach so gut.
Der einzige praktische Nutzer
aber
für diese
Ransomware. Wie ist denn das dann? Er ist zwar geständig, aber es gibt ja keine Beweise dafür.
Doch, die haben natürlich seinen Computer beschlagnahmt.
Aber der hatte da
Kinderpornos drauf.
Warum?
Was meinst du?
Ja.
Also warum,
was, hat, was meinst du?
Warum hatte der die drauf?
Ja, aber er hatte auch diese Ransomware drauf.
Ach so, ja, das ist natürlich dann
blöd. Also er hatte das Zeug drauf, hat dann die Meldung bekommen, also, genau, der Computer ist geowned, ja. Und hat sich dann selber angezeigt, ja, und hat das Zeug immer noch drauf gehabt, logischerweise.
Das ist einfach so gut.
Ich finde es auch gut.
Einfach, er hat es aber auch nicht anders verdient, ganz einfach.
Also der einzige praktische Nutzen für dieses Zeug.
Für Ransomware. Aber das kriegen auch bloß die Leute, die dann sich auch selber anzeigen. Deswegen ist okay. Ja.
Also das
sollten mehr machen.
Dann noch lieber das Ministerium für Internetpornografie will mehr als nur Pornos zensieren.
Oh ja, das... Oh.
Also ich meine, war klar. Oder,
war klar, mein, irgendwie...
Wenn man erstmal eine Zensurinfrastruktur hat, dann benutzt man die
auch. Ja, das ist aber genauso wie, war klar, dass die NSA einfach alles abhört. Aber wenn man es dann quasi nochmal aufgezeigt bekommt, ist es dann schon noch irgendwie was anderes. Also wenn dann hier Torrent Freak sagt...
das war jetzt aber nicht nur bei Torrent Freak, ja, nee, das habe ich auch bei Heise und anderen gelesen.
Ja, weil sie alle Torrent Freak gequotet haben, natürlich.
Ich hatte da auch einen Link, ich muss mal kurz gucken, von was meiner war. Ich glaube, das war auch irgendwie The Guardian oder so.
Ja, die haben alle Torrent Freak gequotet.
Ich kann den auch mal irgendwo... Wired.com. Wired Co.UK war es.
Also
kann den auch mal hier verlinken.
Großbritannien meint jedenfalls, wenn wir schon zensieren,
ach so, nee,
zensieren
das war alles. Das ist tatsächlich von der Open Rights Group gewesen. Also die haben, glaube ich, auf den ersten Artikel dazu. Ich mache den auch dazu. Genau, es geht darum, ups, das ist aber nicht das Richtige. Du hast es auch an die falsche Sache gemacht.
Hab ich?
Jedenfalls, es geht darum, dass halt, wie schon angesprochen, dass das Ministerium nicht nur Pornografie zensieren will, sondern alles Böse.
Tim.
Alles Böse? Und das sind halt verschiedene Sachen. Zum Beispiel sind auch Dating-Sites böse.
Natürlich.
Und was waren es noch? Da waren noch ein paar andere Sachen, wo man sich jetzt gedacht hat, okay, das ist nicht zwangsläufig.
Und wo man Pilze rauchen kann, ist auch gefährlich.
Ja, und irgendwie, was war denn sonst noch?
Da war noch ein ganz, ganz absurdes.
Violent Material.
Esoteric Material. Das so finde ich sehr gut.
Das aber
ich
so, aber Esoterik kann man wegblocken, habe ich gar kein... Nee,
wir wollen endlich Block auch in Deutschland haben, damit wir
Esoterik
schnickschnack wegblocken. Doch
diese Webseite, wo wir uns schon Jahre drüber lustig machen. Kennt ihr diese astrogenital.com oder
so?
Ja, ja, das ist dann so.
Ach so, ja,
das ist schon uralt. So, ich weiß auch nicht, ob das ein Hoax ist oder ob das tatsächlich ist. Das ist so eine Frau, die einem Penislesen anbietet und die guckt dann deinen Dödel an und sagt dir, wie lange du lebst oder so. Ich weiß es nicht.
Wie lange dein Penis ist, kann sie dir wahrscheinlich sagen. Jedenfalls, aber da sind halt auch so Sachen drin wie Suicide-related Websites. Und das finde ich ja schon wieder dann schwierig, weil du gehst dann ja meistens, wenn du quasi danach suchst, gehst ja nicht auf Seiten, wo andere Leute sich ja auch umbringen wollen, sondern es geht ja auch dann um Seiten, wo du dann quasi Hilfe bekommst.
Also ich kann mich dann an die Geschichte erinnern, ich glaube, Australien hat ja auch so einen Filter gehabt und da sind auch Zahnärzte drin gelandet. Also
wegen was?
Wenn,
Kinderärzte,
ja,
Anorexia zum Beispiel,
oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn man erstmal so ein Zeug hat, dann hat man da erstens die Zensurinfrastruktur sowieso und zweitens landet da auch Zeug drauf, wo du als normaler Mensch denkst, mach denn bitte.
Genau, oder so Anorexia und Eating Disorder Websites. Das ist dann auch schon wieder voll schwierig, weil wenn du dich schon wirklich danach informierst, dann bist du ja, dann hast du ja quasi selber herausgefunden, dass du da ein Problem haben könntest.
Deswegen,
und deswegen
wollen wir keine Filterinfrastruktur haben.
Ich meine, das geht so weit wie Blog doch mal Webforen.
Webforums.
Genau,
ja, Webforums.
Absurd einfach.
Ja. Also, oder irgendwie.
Ist Reddit dann Webforum?
Vielleicht.
Ja, eigentlich schon.
Weil
alle andere Leute könnten ja sich irgendwie ihre Meinung austauschen.
Also, was ich hier auch sehe, ist Webblocking Circumvention Tools. Das heißt, Webseiten, die dir Aufschluss geben könnten, wie du Filter umgehen kannst, die müssen natürlich auch gefiltert werden.
Ja, ja, zum Beispiel Tor.
Zum Beispiel Tor.
Ganz, ganz einfach. Genauso, was halt auch China macht.
Apropos China.
Ja, das ist alles sehr, sehr doof, das wollen wir nicht haben.
Apropos China, da gibt's in den Pizza Huts keine Salatbar mehr, warum auch immer das eine Nachricht ist, aber
das ist so gut.
Felix würde das Ganze kurz erklären.
Einfach an, weil die Leute da Kuchen draus bauen?
Nee, nicht Kuchen, sie bauen einfach gigantische Türme.
Aber warum?
Weil du hast eine Schale frei, quasi, und dann bauen sie einfach einen riesigen Turm von allen Sachen auf diese, scroll mal weiter runter, dann siehst du, was gemeint ist.
Ich hatte früher, als ich noch in einer Firma mit einer Kantine gearbeitet
habe, diese Schale, und du darfst eine Schale quasi haben, und deswegen baust du da einfach einen riesigen, riesigen Turm.
Und Deswegen ist es jetzt verboten.
Ja, deswegen haben sie es jetzt abgeschafft. Also habe ich bloß gelesen. Ich glaube nicht, dass alle abgeschafft sind, aber es sieht halt schon echt cool aus. Sind einfach das
ist gut. Wahrscheinlich ein Pizza Hut.
Ein Pizza Hut in China?
Ja.
Ich glaube nicht. Gibst du mir her.
Ja. Aber nee, das ist
sind so aber es ist doch kreativ Späße. Einfach mal.
Also ich, ja, ich weiß, dass man so Gurken und das harte Zeug muss man nach unten tun, um dann irgendwie die Seiten zu stabilisieren. Ja. Ich habe da schon mal so ein bisschen Experimente gemacht, aber
nicht, hier, was
auch nicht sowas.
Aber was halt auch gut funktioniert, zum Beispiel Karotten.
Ja, Karotten kriegst du halt nicht überall. Die sind normalerweise klein geraspelt. Aber
ja, gut, aber dann musst du Gurken nehmen. Da, er hat zum Beispiel auch
Gurken genommen. Er hat also Gurken genommen.
Also ganz jede Menge Gurken.
jede Menge Gurken.
Also sieht schon cool aus, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Gut, dann USB 3.1. Also die Spezifikation ist jetzt mal da. Jetzt warten wir auf die Hardwarehersteller, die das bauen. Weil es wird dann alles viel besser, weil doppelt so schnell. Stecker bleiben die gleichen.
Oh ja, das ist so gut. USB 3.1. Das ist quasi das nächste Level. Und dann bist du auf einmal auf der Geschwindigkeit von diesem Lightning.
Was Thunderbolt.
Das? Thunderbolt.
Thunderbolt.
Genau, da bist du auf der Geschwindigkeit von Thunderbolt. Das heißt 10 Gigabit über dein USB. Und das ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Das heißt, du brauchst das, du brauchst gar nichts anderes mehr, sondern du nimmst einfach das. Thunderbolt ist eh böse, weil du da einfach direkt auf den RAM zugreifen kannst und alle Sachen, die das machen, das ist einfach...
Ja, gut, du hast halt DMA.
Ja, natürlich. Du hattest bei FireWire auch DMA, da gab es so coole Angriffe. Das ist echt voll gut. Dann hast du einfach alle deine Keys aus dem RAM gezogen. Und zwar einfach nur, indem du deinen Stecker reingesteckt hast an die Seite. Und das ist halt bei USB 3.1 nicht so. Und es ist einfach super viel billiger.
Ja, sehr gut. Jetzt ist erstmal die Spezifikation da. Hardwarehersteller müssen jetzt kommen, das genau, Zeug einbauen.
Es hat bei dem USB 3.0 auch ein bisschen länger gedauert, aber.
Ja, gut, beim USB 3.0 hat es länger gedauert, weil auch die Stecker sich geändert haben und deswegen hat es auch einfach alles länger gedauert und so.
Genau, also das ist dann wieder so ein Superspeed Plus, heißt es dann. Und das ist dann so wie High Speed, Full Speed und Super Speed. Und dann Super Speed Plus ist halt quasi das nächste. Aber du weißt wenigstens, was das Beste ist jetzt. Und Super Speed Plus Plus ist dann einfach verloren.
Letzte Woche haben wir ja über den Chromecast berichtet und haben gesagt, so ein bisschen funktioniert zwar, aber irgendwie ist auch irgendwie uncool. Und Flydi, du hast dir mal den Raspberry Pi angeguckt. Weil du einen zu Hause rumliegen hattest?
Das ist eine längere Geschichte.
Eine längere Geschichte?
Nee, ich hatte keinen daheim rumliegen. Das ist alles direkt nach der Sendung quasi entstanden. Also das Szenario ist folgendes. Ich ziehe demnächst um und ich habe keine Lust in meiner nächsten Wohnung, weil da der TV-Kabelanschluss nicht in der Nebenkosten mit drin ist, habe ich keine Lust, da irgendwie Euro pro Monat dafür zu bezahlen. Weil ich jetzt persönlich selbst kein Fernsehen gucke. Aber meine Freundin, die guckt halt gerne ab und zu mal irgendwelche WDR-Dokus oder sonstigen Geschichten an. So irgendwie, um sich mal ein bisschen beriesen zu lassen, muss halt auch manchmal sein.
Dafür gibt's ja die Mediathek.
Dafür gibt's die Mediathek.
Richtig, aber das ist super anstrengend, weil sie hat so ein kleines Krepel-Netbook, wo sie Angst hat, dass es zu heiß wird und dann irgendwann nicht mehr tut.
Selber schuld. Weil kauft man neues Netbooks, kauft man neu, wenn die kaputt sind.
Ja, nee. Und zudem ist es halt, du musst dann halt auch irgendwie auf den Mediatheken der einzelnen Sender rumsurfen und immer genau wissen,
hast
was du jetzt gucken musst.
Hast du mal XBMC gezeigt? Für den Laptop einfach?
Nein. Aber wie gesagt, da ist wieder dieses Problem
das ist so heiß.
Mit dem Krepel-Laptop.
Okay. Und du hast dir gedacht, du machst es jetzt
mal. Jetzt machst du es mal richtig.
Genau, ich habe gedacht, zeigen wir mal, was das Internet so kann. Sagen wir es mal so. Ich bin eigentlich von der anderen Seite gekommen und habe erstmal versucht, so mit DVB-T rumzuspielen. Das ist kläglich gescheitert, weil ich irgendwie, egal was ich ausprobiert habe, ob jetzt passive, ob aktive Antenne, ich habe irgendwie zwei unterschiedliche Receiver ausprobiert. Ich habe nichts hingekriegt.
Ich glaube ja, es liegt an Stuttgart-Wangen, dass du da einfach kein DVB-T hast.
Das kann natürlich auch
sein. Weil wir da hier im Kessel sind.
Das kann natürlich auch sein. Wobei ich habe geguckt, dieser Sendemast ist jetzt für nicht Stuttgart gar nicht so interessant, ist auf dem Frauenkopf und der ist eigentlich so direkt neben Wangen. Vielleicht sind wir da einfach im...
Darunter quasi, dass der es da über
uns rüberstreut. Sind wir einfach im Schatten, im DVB-T-Schatten.
Im DVB-T-Windschatten.
Genau. Nee, jedenfalls, ich habe halt überhaupt keine Sender reingekriegt und ich meine, das Angebot, was die Öffentlich-Rechtlichen hier so über DVB-T haben, das hätte eigentlich schon gereicht. Habe ich mir mal so ein bisschen Hardware angeguckt Und da gab es auch so ein paar coole Sachen, so irgendwie so 30 Euro Boxen, habe ich irgendwie in der Mimimi unten auch mal verlinkt. Super billig, du kannst dann USB-Stick anstecken, dann nehmen die auch noch Sachen für dich auf. Du kannst da irgendwie MKVs mit 1080p auf dem Teil abspielen.
Das ist schon krass, dass diese kleine Hardware das hinkriegt,
oder? Ja, das Ding kostet irgendwie halt 30 Euro, aber es bringt halt nicht viel, wenn halt sonst nichts reinkommt. Wenn du halt irgendwie, du kannst da zwar eine USB-Festplatte anstecken, aber so Netzwerkanschluss und so hat das Teil halt auch nicht. Das heißt, das ist alles so ein bisschen doof. Ja, dann habe ich halt mal ein bisschen rumgeguckt, was man sonst noch so kriegen kann, und bin dann halt beim Raspberry Pi gelandet, weil ich so nach Kommentaren zu unserer letzten Sendung irgendwie auch gedacht habe, ja, können wir mal ausprobieren, und habe mir halt am Wochenende einen Raspberry Pi bestellt. Mit einem Gehäuse dazu und irgendwie noch so den HDMI-Adapter hatte ich noch da für den DVB-T. Empfänger. Also der Use Case ist auch, wir wollen keinen großen Fernseher mehr mitnehmen, haben aber noch irgendwie einen 19 Zoll LCD von Samsung daheim rumstehen, also so ein Computermonitor, der leider nur einen VGA-Input hat. Okay. Das ist gut genug.
Also ab 22 mit DVI könnte ich ja sagen, okay.
Du, das ist einfach nur, um mal ein paar Minuten am Tag sich beriesen zu lassen, ja, ja. In der nahen, also nicht, der Monitor steht dann im Normalfall auch nicht weit weg. Ja, kann man ja noch ausbauen, sagen wir es mal so. Aber das wäre jetzt momentan so die Low-Cost-Variante, dass man halt einfach sagt, ja gut, wir nehmen halt irgendwie einen Raspberry Pi, hauen dann so ein Media-Center-Teil drauf. Schließen das an einen Monitor und an einen kleinen Lautsprecher an oder halt an einen Kopfhörer wahlweise, und dann hat man halt so ein Setup, wo man zumindest mal so ein bisschen gemütlich Sachen gucken kann. Ohne dass man sich jetzt irgendwie einen Browser aufmachen muss und dann irgendwie gucken muss, auf welcher Webseite, von welcher, auf welcher Mediathek, von welchem Sender, auf welcher Webseite kann ich jetzt irgendwas gucken. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Aber
wie steuerst du das Ding dann?
Soll ich mal kurz zum Raspberry Pi kommen? Dann können wir über die anderen Sachen reden. Mhm. Also genau, ich habe das Teil bestellt. Das ist eigentlich süß, klein, ganz nett. Man muss bloß ziemlich aufpassen, was man überall liest. Schaut drauf, was ihr von Netzteil für benutzt.
Das ist einfach so absurd. Eigentlich so, das ist kein Problem. Weil das ist nur Strom. Das ist nicht irgendwie was Hardcore-mäßiges.
Aber viele so Netzteile, die du also die eigentlich Ladegeräte für Mobiltelefone sind, da ist es halt egal, wenn die Spannungsversorgung mal um ein paar Volt einbricht.
Beim Raspberry Pi. Dann lädt er halt langsamer.
Genau, dann lädt er halt mal kurz langsamer. Aber beim Raspberry Pi braucht er zum einen dauerhaft Strom die ganze Zeit und nicht nur so mal ein paar zwei Stunden wie beim Handy oder so. Und zudem macht es ihm halt sehr wohl was aus, wenn da mal die Spannung abfällt, weil der dann irgendwie einfriert oder rebootet oder so.
Ja, also,
da sollte man halt ein bisschen drauf
achten. Braucht halt kein super Cancer-Netzteil.
Ich habe noch andere Probleme, zu denen komme ich später, die vermutlich auf das Netzteil zurückzuführen sind.
Weil, also ich kann ja ganz kurz drüber reden. Normalerweise brauchst du einfach nur 4,8 Volt mindestens und ein Ampere drüber. Und das war's dann schon.
Du brauchst 5 Volt und Ampere.
Ja, also hier steht, dass LG auf 4,8 bringt, das tut er auch. Ja. Also das ist ja dieses ganze Stromzeug, das ist ja eigentlich, du brauchst bloß irgendwie konstant Strom, dass da dir nicht den
Hardware. Und du brauchst halt auch genug, wenn du vielleicht noch ein paar USB-Devices oder sonst was anhängen musst, da kann es auch mal über 1 Ampere rausgehen.
Nee. Kann's nicht. Weil das Raspberry Pi so einen beschissenen USB-Cancer hat, dass du, sobald du irgendwie über 50 mA oder sowas drüber gehst, über dein USB, verreckt dir das Teil.
Ja, also über die Hardware-Probleme können wir
das auch noch. Also jedenfalls, Raspberry Pi ist prinzipiell eine coole Sache, aber es hat ganz schön viele Probleme dafür, dass es eigentlich so viele Leute benutzen.
Ja, aber dafür ist es billig. Deshalb dafür ist es wirklich billig.
Sehr
und
gut.
Und deshalb benutzen es halt viele Leute. Also ich habe da mal ein bisschen rumgegoogelt, bin auf einen Eintrag im XBMC-Wiki gestoßen, den ich dann jetzt auch verlinkt habe, und habe mich dazu entschlossen, RESBMC zu benutzen, was halt so ein bisschen, das ist ein abgespecktes Ubuntu, wo halt das direkt in XBMC reinbootet und auch Auto-Updates und allen möglichen Filifans, den man so braucht, mit drin hat, auch die ganzen Kernel-Module, die man so brauchen kann. Ja gut, und hab das dann mal irgendwie, da kriegst du so einen Python-Installer, der eigentlich auch mit einem Shell-Skript lösbar gewesen wäre. Ich habe das
Python mal, ist überall installiert.
Ja, ich habe es mal ein bisschen durchgelesen. Nee, ich habe mir nur mal reingeguckt, nicht, dass das Ding irgendwie Sachen...
Du hast 11 Euro für ein Netzteil ausgegeben?
Egal. Hab stattdessen Raspberry Pi bekommen. Hat sich gelohnt.
Hat sich dafür hat es gelohnt. Aber ich würde nicht nochmal eins fürs
Euro kaufen. Genau.
Ich hätte für den Raspberry Pi hergestellt. Fucking Lügner. Aus dem Internet.
Wo war ich? Genau.
Raspberry.
Genau, dieses Raspberry MC ist eigentlich ganz nett. Ich hatte irgendwie Probleme, das Ding installiert zu bekommen. Also was man macht, ist, man steckt irgendwie eine SD-Karte in seinen Rechner rein, führt dieses Python-Skript aus und das sagt einem dann irgendwie auf welche Partition man das Zeug schreiben soll und dann lädt es automatisch das neueste Install-Image runter, tut es mit DD auf die SD-Karte schreiben und dann tust du die SD-Karte in deinen Raspberry Pi reinstecken und davon booten und dann sollte der eigentlich, wenn er einen Netzwerkanschluss hat, sich eine oder beziehungsweise wenn du Netzwerkkabel, was gepatcht ist, reinsteckst, dann sollte er eigentlich sich über DHCP eine IP-Adresse holen und dann anfangen, sein Zeug runterzuladen. Da hatte ich die ersten Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie... Ich habe einfach irgendein Netzwerkkabel genommen, womit ich normalerweise mit meinem Laptop online bin, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze und habe dieses Kabel genommen und in den Raspberry Pi reingesteckt und er hat eine IP-Adresse bekommen.
Ja.
Ich konnte den von außen erreichen. Ich konnte ihn sogar per SSH finden. Aber er hat ständig behauptet, nee, ich finde meinen Update-Server nicht, geht nicht. Also vielleicht war tatsächlich auch der Update-Server mal kurz down. Ich weiß es nicht. Ich habe es dann später mal.
Und Routen und DNS.
Das Problem ist, okay. Das Problem ist, dieser Installer bietet dir keine Chance an, irgendwie da zu debuggen. Du kannst, ich habe da eine Tastatur angeschlossen gehabt. Also ich habe zumindest keinen Weg gefunden, da in eine Shell reinzukommen. Der macht zwar einen SSH-Port auf, aber da ist, glaube ich, noch kein richtiges Passwort gesetzt oder sonst was. Oder ich habe es halt nicht rausgefunden, weil normalerweise ist das so ein Standard. Das Passwort ist, glaube ich, Raspberry bei den ganzen Distros. Also log sich irgendwie mit Pi ein und dann das Passwort ist Raspberry. Das musst du halt irgendwann ändern.
Solltest du ändern, ja.
Sollte man ändern, ja.
Eigentlich sollten sie dich zwingen, dass du am Anfang änderst, aber das ist Noobs halt.
Sorry. Genau. Jedenfalls hatte ich da halt auch keine Chance, irgendwas zu debuggen. Da habe ich gedacht, ja, okay, lass mal, probieren wir später nochmal, gehen wir mal irgendwas essen. Und ich habe es dann irgendwie, war dann zu faul und habe dann gedacht, ja gut, ich baue das Setup jetzt mal in meinem Bett zusammen und habe dann irgendwie halt Internet Wi-Fi-Sharing über meinen Mac aktiviert. Und darüber lief dann halt das Update. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas mit meinem Mac zu tun hatte oder einfach nur, dass ich da irgendwie eine Stunde oder so später es nochmal probiert habe. Wahrscheinlich eher Letzteres. Genau, hab das Teil draufgeflasht und dann bootet man halt in so eine XBMC-Oberfläche, was eigentlich schon mal ganz nett ist. Das UI ist so ein bisschen, ruckelt so ein bisschen. Also ich habe da noch irgendwie so ein anderes Theme installiert, das nennt sich Quartz. Das ist so ein bisschen an so die Optik von dem Apple TV angelegt. Das macht das Ganze schon besser. Ja, und dann kannst du halt irgendwie so Add-ons browsen. Du hast diverse Add-ons für unglaublich viele Sachen. Also für Audio, für Video, für Wetter sogar, für Bilder. Also ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie mal so ein Icon has Cheeseburger Plugin installiert, dann kannst du halt auf deinem Raspberry Pi Katzenbilder browsen. Das ist relevant.
Auf jeden Fall.
So praktisch. Ja, und dann gibt's halt für die ganzen öffentlich-rechtlichen Mediatheken gibt's Plugins, wo man quasi so dieses Teil browsen kann und kannst halt sagen, jetzt komm, zeig mir mal die bestbewerteten aus der letzten Zeit oder zeig mir mal irgendwelche Dokus oder sonst irgendwas und dann gibt's dann noch so ein paar andere Kanäle, die man dann halt aktivieren kann, wo man halt zumindest mal die Sachen, die frei im Internet verfügbar sind, problemlos an einer Stelle zusammenführen und halt browsen kann, vom Sofa aus, ohne dass man sich da jetzt irgendwie am Browser einen abbrechen muss. Das ist schon mal ganz cool. Wie gesagt, das gibt's auch für Radiosender, da gibt's dann auch irgendwie so ein Plugin, was mal so, insgesamt 600 Radiosender einfach deren Internet-Streams abgreift, wo du halt mal sagen kannst, du möchtest jetzt irgendwie mal Radio hören, was auch schon ganz mit drin ist.
Du möchtest jetzt binär gewittert live hören. Das geht leider
nicht. Wird, doch, das geht. Du kannst, du hast
ein, halt selber eintragen, wahrscheinlich.
Nee, du hast sogar ein Plugin, wo du den, den iTunes, das iTunes Podcast-Verzeichnis browsen kannst und dann kannst du quasi auf dem Raspberry Pi unseren Audio-Podcast oder sollten wir Videopodcast haben, auch den Videopodcast, den kannst du da abonnieren und dann steht der da als Favorit drin und dann kannst du ja sagen, mal abspielen und dann spielt er das ab.
Okay.
Das geht auch auf jeden Fall. Ja, also so im Großen und Ganzen lässt sich schon ganz gut bedienen, funktioniert eigentlich auch.
Aber ist ja schon hartes Gefricke, warum hast du dich darauf eingelassen?
Er hatte zu viel Zeit, er wollte nicht einmal seine Masterarbeit schreiben und deswegen...
Nee, das ist einfach so der Use Case. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, ja bla, holen wir halt irgendwie mal ein Apple TV und machen da irgendwie so ein Streaming-Service-Zeug drauf. Aber da ist halt das Angebot relativ gering. Und du zahlst halt monatlich Geld und ich wollte das jetzt halt einfach mal ausprobieren, weil halt, wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen Spieltrieb. Ich benutze jetzt irgendwie seit 3 Jahren einen Mac, habe eigentlich Linux nur noch auf dem Server, der auch kaputt geht, aber das ist halt nicht so richtig so, dass ich da cool mit rumspielen kann. Und ich habe mich da ein bisschen informiert und habe gedacht, mich juckt's jetzt mal wieder in den Fingern, ich muss jetzt mal wieder dreckig frickeln. das war eigentlich, also das ist eigentlich auch mehr so ein Bastelprojekt für mich, als dass ich das jetzt tatsächlich produktiv einsetzen will selbst. Ich bin dann mal gespannt, wie meine Freundin damit klarkommt.
Mhm. Ich update mal wieder,
mach das,
wo wir dabei sind.
Ja, ich habe schon angefangen und dann abgebrochen, als er Chrome aktualisieren wollte, weil ich wollte jetzt nicht...
Ja, fast der geht doch nicht sein Chrome, oder?
Na doch, danach funktioniert mein Chrome nicht mehr richtig.
Das ist ja blöd.
Das wäre nicht gut. Also Ingo ist ja auf Testing.
Ja. Broken. Nein.
Nicht?
Nein.
Arch Linux broken.
Und was benutzt ihr jetzt für eine Fernbedienung?
Da gibt's mehrere Optionen. Ich habe momentan das ganz Einfachste dran. Ich habe einfach eine
Maus und Tastatur angeschlossen.
Nee, keine Maus, aber ich habe einfach eine fucking USB-Tastatur dran, um es mal auszuprobieren. Es gibt da noch eine XBMC Remote-App fürs iPhone, die man ausprobieren kann. Da kann man dann quasi sagen, Benutzername, Passwort, muss man wahrscheinlich so ein bisschen rumfrickeln, weil man da dann halt irgendwie noch die IP-Adresse von dem Raspberry Pi rauskriegen muss und so weiter. Aber das gibt's auf jeden Fall. Das heißt, man kann halt auch sagen, ja gut, dann tue ich halt den Raspberry Pi. Du kannst da, ich glaube, die ganzen Inhalte, die du so hast, die kannst du halt mit der Remote browsen und dann spielt er halt einfach ab, was du anklickst.
Ja.
Was auch geht, was ich auch schon ausprobiert habe, ist dieses AirPlay und wie heißt das andere, AirVideo oder was auch immer. Also man kann quasi Audio und Video vom iPhone aus an den Raspberry Pi streamen und das funktioniert auch schon.
Mhm.
Wo wir beim größten Kritikpunkt sind, den ich momentan gerade habe, die Hardware ist halt sehr billig verarbeitet, dementsprechend sind die DA-Wandler, die den Klinkenausgang speisen, schlecht verarbeitet. Dementsprechend hörst du quasi jede Spannungsschwankung auf dem Klinkenausgang.
Nee.
Also das heißt, ich habe da so ein Belkin USB-Ladedingsi, was theoretisch zwar stabil 2 Ampere liefert, mal angeschlossen, aber das rauscht wie Hölle. Also das war wirklich so Rauschen und dann irgendwie jedes Mal, wenn man am User-Interface irgendwas ändert oder irgendwie was klickt und der dann irgendwie ein bisschen Spannungsaufnahme hat, dann hört man das halt sofort auf dem Lautsprecher. Ich habe jetzt durch einen glücklichen Zufall noch einen zweiten Raspberry Pi bekommen. Ich habe es auf dem auch mal ausprobiert.
Das ist überall gleich.
Genau, das ist überall gleich. Man rauscht, also man hört das Rauschen überall. Deshalb habe ich jetzt mal genau dieses, was Felix vorhin bei mir kritisiert hat. Ich habe einfach gedacht, ich kaufe jetzt ein Netzteil. Das ist so teuer. Also da geht's auch nur um 10 Euro oder so. Aber ich habe jetzt gedacht, ich kaufe ein Netzteil, das ist einfach mal irgendwie, das sind gute Bewertungen in Sachen Raspberry Pi dabei und das ist so teuer, dass es irgendwie stabil laufen muss.
Oder du musst halt dann doch nochmal so eine USB-Soundkarte nehmen.
Eigentlich willst du das vom HDMI nehmen.
Oder? Kommen wir noch dazu?
Das ist nämlich das Einzige, was immer anständig funktioniert, weil das ja digital ist.
Das Problem ist, ich habe momentan keinen HDMI. Was ich jetzt noch bestellt habe, ist, ich habe den hier auch mal verlinkt, irgendwo bei Hardware. Ich habe einen HDMI-Adapter gefunden, der hat einen Klinkenausgang. Und zwar ist da wahrscheinlich auch einfach ein DA-Wandler drin, der dann das HDMI-Signal extrahiert und auf den Klinkenausgang wirft. Und dann kann man dann quasi, das ist halt HDMI auf VGA und Klinke. Und das probiere ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe zudem noch ein anderes Netzteil bestellt, weil ich habe auch zwischendurch mal so Situationen gehabt, dass es zum Beispiel, momentan benutze ich so ein iPhone-Netzteil,
Aber die müssen doch gut sein. Oder ist es ein Shape World?
Nee, das rauscht deutlich weniger als dieses Belkin-Teil, was ich habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Teil manchmal einfriert. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach am Netzteil liegt oder ob die Kiste dann mal kurz überlastet ist oder sowas. Also ich habe zwischendurch schon mal so eine Situation, dass halt das Bild irgendwie einfriert und man dann irgendwie die Kiste rebooten muss. Das
ist ja fast so wie OpenWRT, also frecklich.
das ist schon ziemlich frecklich.
Okay. Aber cool.
Aber man kann es halt mal so grundlegend benutzen in Sachen Fernbedienung. Auch wieder, jetzt wirst du sehen, Ingo, warum ich das als Bastelprojekt ansehe. Ich habe hier mal so ein paar How-Tos verwendet. Der Raspberry Pi, der hat ja GPIO-Ports, also General Purpose I.O. Also beziehungsweise GPIO-Pins, die man dann halt irgendwie, wo man Sachen dran anklemmen kann. Mhm. Und da kann man einfach einen dreipoligen Infrarotempfänger ran frickeln.
Ja. Hast du den schon gekauft?
Nee, den habe ich noch nicht gekauft.
Weil ich habe einfach welche für billig Geld gekauft.
Du weißt, und die tun? Also ich habe jetzt einfach mal einen bei... Die
sind alle gleich.
Ja, du brauchst halt irgendwas, was 3,3 Volt kann.
Ja.
Das ist wichtig. Die
sind alle
also gleich. Wenn du mir da einen geben würdest und vielleicht noch ein paar Käbelchen dazu oder so, wobei Käbelchen habe ich auch
noch... Kannst du da direkt anlöten? Das ist, ja.
Ich will es nicht direkt anlöten. Ich will da irgendwas, was ich wieder...
Kabel sind hier im Shack auf jeden Fall.
Ja, genau. Jedenfalls kann man da die Dinger einfach an die richtigen Pins anstecken und da gibt's dann einen Linux-Treiber, der dann halt das ganze LIRC, also Linux, Infrared, irgendwas, Gedöns, Subsystem, also das Linux-Infrarot-Subsystem kompatibel macht. Und dann muss man im Endeffekt nur noch ein paar Optionen in seinem XBMC-UI anschalten.
Und dann kannst du jede Fernbedienung lernen.
Genau, und man muss noch eine XML-Datei mit dem Mapping von den Tasten von den Tastenkommandos auf was möchtest du im XBMC jetzt ausführen erstellen. Und dann kannst du quasi so eine handelsübliche 0815 Infrarotfernbedienung nehmen und kannst dann damit den XBMC steuern. Das ist alles relativ low-tech, das geht alles irgendwie auch bestimmt eleganter, aber das ist halt so ganz nett, mal ein bisschen rumzubasteln und mal ein bisschen rumzuspielen. Ja. Also man kann auch, es gibt noch eine zusätzliche RaspBMC Settings-App, die damit zusätzlich installiert ist. Da kannst du dann halt auch noch weitere Optionen setzen, wie zum Beispiel die Kiste um irgendwie mal 100 oder mal 150 MHz übertakten und so Geschichten. Du kannst halt irgendwie noch sagen, bestimmte Dienste möchtest du gestartet haben oder nicht gestartet haben. Und so, das ist eigentlich auch das, und das kannst du ganz bequem halt mit einem Interface machen, was auf Eingabe über eine Fernbedienung optimiert ist. Also überall, wo man halt auch irgendwie Text eingeben kann, dann kommt halt auch so ein Interface hoch, wo du dann theoretisch mit so einer 5-Wege-Navigation tippen könntest. Das dauert zwar dann ewig, aber es gibt auch, glaube ich, von Logitech und von anderen Herstellern so Funktastaturen, wo noch so ein kleines Trackpad mit dabei ist.
Ja,
habe ich auch gesehen, ja. Die man halt so...
Aber, also ich kann dir... Eine empfehlen, ich kann die mal kurz verlinken.
Aber es gibt noch keine so eine richtige XBMC-Tastatur, die nur dafür gebaut ist.
Oder was
so.
Willst du denn?
Mach's. Ja, kann ja sein. Also ich meine, bei der Boxy-Box lag zum Beispiel eine Fernbedienung dabei. Achso, dieses,
was beides war, das war ziemlich
cool. Was ich sehr cool fand, also hätte ja sein können, dass jemand, was ich eine Fernbedienung baut, die halt explizit auf XBMC gedingst ist und die einfach gleich tut.
Also es gibt so generische Sachen. Ich habe jetzt auch irgendwo hier dieses How-To von Adafruit verlinkt. Da kannst du zum Beispiel sofort sagen, diese Hardware hier in meinen Dings geben, in meinen Einkaufswagen. Und da ist zum Beispiel so eine generische Tastatur, so eine generische Infrarotfernbedienung irgendwie rumliegen. Wenn du mir eine abgeben willst, kannst du mir gerne eine abgeben.
Haben, wenn du möchtest.
Das kann man tun. Und ich bin jetzt gerade mal im Gucken, was ich denn sonst noch hab. Du kriegst halt Wi-Fi kriegst du auch über irgendeinen USB-Stick ran. Mein Plan ist jetzt das Teil, ich habe das in so ein durchsichtiges Plastikgehäuse reingepackt. Das hat so Gummifüße. Und die Gummifüße möchte ich jetzt einfach mit Tesa Powerstrips an den Monitor hinten rankleben.
Heißt das, Powerstrips reicht?
Powerstrips müssen reichen. Also ich habe da mit Lampen aufgehängt. Also es gibt so Powerstrips, die Dampf haben. Ich habe jetzt hier mal irgendwie diese Dings verlinkt. Es gibt da welche, die auf den richtigen Oberflächen irgendwie mehrere Kilos halten können. Das müsste eigentlich reichen. Es gibt auch VESA-Mount, Kits für den Raspberry Pi, aber die funktionieren nur mit bestimmten Gehäusen. Deshalb war das jetzt irgendwie für mich nicht so die Option. Ansonsten, wie gesagt, für dieses Audio-Ding, es gibt dann auch noch so einen weiteren Bug, dass sobald du anfängst, irgendwas zu spielen, macht der Audioausgang so ein Knistergeräusch oder so ein Plop-Geräusch. Genau diese K400, die habe ich auch schon gesehen.
Warte ich.
Das war die Tastatur.
Ja, genau.
Logitech K400.
Da kannst du auch in jeden Saturn Mediamarkt reinspazieren. Die gibt's da.
Klar.
Die habe ich heute auch massenhaft gesehen irgendwie. Ich war kurz im Saturn drin. Hab gedacht, boah, irgendwie so ganzen Stapel so auf so einem Haufen lagen die alle rum.
Aber die K400 ist ganz cool, weil die funktioniert.
Okay.
Und die hat so ein Touchpad, was automatisch besser macht. Und du kannst sie so quasi mit zwei.
Genau, und die kostet auch nicht so richtig viel.
Also du kannst mit zwei Händen halten und mit dem Daumen so das Touchpad benutzen, weil du auf der anderen Seite einen Klickbutton hast, was ziemlich cool ist eigentlich. Und die ist relativ günstig. Ja.
Also ich habe momentan, bediene ich die hauptsächlich mit der Tastatur. Da ist auch keine Maus dran und man kann quasi alles, was man will, irgendwie mit den Pfeiltasten erreichen. Du
brauchst eigentlich kein Touchpad, aber das ist ganz nett.
Ja, und man braucht halt ein paar normale Buchstabentasten braucht man halt. Also zum Beispiel C für das Kontextmenü braucht man und M, um wenn du irgendwelche...
Ich weiß nicht genau, was heißt Meter oder
Menü. Ich weiß auch nicht. M ist halt, wenn du einen Menü im Abspielmodus haben willst. Und ich glaube, mit L kann man dann die Dings switchen, die Untertitel-Files. So, was sich bis jetzt auf und rauf geworfen hat, spielt er auch größtenteils ab. Ich habe einen Film gefunden, wo er irgendwie nur den Ton abgespielt hat, vermutlich weil er den Videocodec nicht kannte oder konnte oder irgendwie das nicht richtig dekodieren konnte. Ich habe da 27p, 1080p Videofiles drauf geworfen. Die hat er eigentlich auch abgespielt. Ich hatte jetzt allerdings nicht die Zeit, da lange Filme drauf zu gucken. Das heißt, ich habe da immer mal ein paar Minuten geguckt, ein bisschen vorgespult, zu gucken, wie es da performt. Und
aber es ruckelt tut. Nicht, sondern...
Es ruckelt nicht.
Er spielt. Außer du machst was im Menü. Außer du machst was im Menü.
Genau, außer du machst was im Menü oder im Haupt-UI, das ist halt so ein bisschen langsam. Man merkt dann halt, dass die CPU nicht so richtig die Power hat. Ich habe da vor einer Weile auch nochmal mit einem Bekannten drüber geredet. Der hat sich jetzt vor einer Weile aus den USA so einen Embedded Dual-Core Android-Box-Stick... Nee, so eine Box gekauft, wo dann auch schon eine Infrarotfernbedienung und Geschichten mit dabei sind. Da bist du dann halt schon bei knappen 100 Euro.
Ja gut, aber du kannst, also normalerweise ist ja auch bloß ein Mali 400 und dieser Dual-Core-Arm drin. Mhm. Und die kosten gerade $40.
Ja, also und das ist halt noch so ein bisschen cheap. Zeug außenrum. Da ist noch eine Wi-Fi-Karte mit drin. Und was mir halt auch aufgefallen ist, das Ganze, dieser Raspberry Pi, der zieht halt auch so ein bisschen in Sachen Kosten so einen Rattenschwanz hinter sich her, weil man halt
ist nicht nur diese Basis, die
genau,
man sich
kaufen
du
kannst
muss.
Ja sagen, ja gut, dieses Teil, das kostet halt irgendwie, ich glaube 38 Euro oder 37 Euro habe ich für den Pi selber bezahlt, dann brauchst du noch, also ich in meinem Fall, ich brauche da noch einen Adapter für 25 Euro, dann brauchst du noch ein Gehäuse, was 7, 8 Euro kostet, dann brauchst du ein Netzteil, dann brauchst du vielleicht Wi-Fi, dann brauchst du, ich musste jetzt auch noch eine SD-Karte kaufen, weil ich keine mehr frei hatte. Ich meine, das Coole ist, du kannst eigentlich die Sachen, die du dafür kaufst, so das ganze USB-Zeug oder das Ladegerät oder also auch das Netzteil und so weiter, das ist halt sehr kompatibel, das kannst du auch bei allem anderen Computerkram benutzen, das macht schon Sinn, sowas mal zu besitzen.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich alles einfach hart über hatte. Alles, was ich gebraucht hatte, ich hatte irgendwie Wi-Fi-Karten und irgendwie
ist halt jetzt bei mir nicht so.
Und der USB-Power habe ich keine Ahnung, noch 10 Stück bestimmt rumliegen oder 5, weil ich halt diese ganzen WRT-Router habe und die kommen alle mit so einem Power-Stecki. Und der ist relativ potent, also der hat irgendwie 1 Ampere und ist sehr stabil, weil die halt ja für diese WRT-Router funktionieren sollen. Und halt, keine Ahnung, was brauchst du denn noch? Achso, eine SD-Karte, die hat man halt irgendwann mal gehabt.
Meistens. Ja, also ich bin halt...
Meistens die Micro-SD und die hast du dann so Adapter-Dinge drin.
Ja, ich habe keine Micro-SD, aber... Micro-SD. Ich habe einfach eine normale für eine Fotokamera besorgt, weil solche Karten habe ich auch in meiner Digitalkamera, aber die war gerade nicht bei mir daheim und wenn, dann hätte ich die Karte halt in der Kamera gebraucht und ich hatte da keine Ersatzkarten und so.
Nee, was auf jeden Fall voll wichtig ist, damit das Raspberry Pi Ding schnell ist, dass du eine potente SD-Karte nimmst, weil alles, was nicht Dings 10 ist, wie heißt das?
Class 10.
Genau, Class 10 oder darüber, also die UHV,
SDHC. SDHC Class 10 habe ich jetzt zum Beispiel eine gekauft.
Genau, es gibt diese UHC oder sowas. Jedenfalls das, was nach Class 10 kommt, was aber eine neue Spezifikation ist, das bringt dann genug Energie, dass sich das nicht einfach super scheiße anfühlt, also, wenn du per SSH irgendwie ein stockendes System
hast. Also ich habe jetzt irgendwie da so eine SanDisk mit, glaube ich, 30 Megabyte Lesen und Schreiben ist angegeben. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Habe ich da reingesteckt. Die kostet irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, das ist klasse.
Aber halt kein Dings, keine MicroSD, sondern halt eine normale.
Mhm. Ja, so.
Ja, ansonsten gibt's auch sehr viele Anleitungen, habe ich gesehen, wo man sonstige Hardware da draufstecken kann. Es gibt da komplette Entwicklungsboards, die man irgendwie noch draufstecken kann, wo man dann mit den GPIO-Pins Geschichten programmieren kann. Es wird da scheinbar sehr viel mit Python gemacht, was auch ganz cool ist. Also es gibt da auch irgendwelche Bücher, wo man sich das mal angucken kann, aber ich glaube, da gibt's auch genug How-Tos im Internet.
Also Python ist jetzt viel überall, weil es sich damit relativ weil es erstmal viel Zeugs gibt und zweitens ist es fast immer beim Betriebssystem dabei schon, weil da irgendwelche komischen Betriebssystem-Dinge schon das haben und es ist, finde ich, nicht so ein Gefricke wie das Ruby-Zeug. Aber das ist
Die Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an.
Also dieses XBMC-Zeug ist auch größtenteils die ganzen Plugins in den Python geschrieben, die kann man auch größtenteils auf GitHub angucken. Es funktioniert und das ist schon cool.
Gut, dann kommen wir zum Lesefu, oder?
Ja, also mein Fazit ist momentan, ich werde es jetzt mal noch ausprobieren, aber es ist aber schon mal so eine Option.
Aber du bist noch auf jeden Fall noch nicht auf dem Weg, dass du sagst, es ist voll der Scheißdreck und es wird niemals
Nee, so ist es gar nicht. Also ich bin jetzt selbst tatsächlich am Überlegen, sollte ich mir mal irgendwann einen größeren Fernseher kaufen. Ich habe ja dann auch noch so ein paar Creative Commons Sachen auf meinem Server rumliegen und so.
Ein paar Linux-Distributionen, die man abspielen kann.
Und genau, solche Geschichten.
Wieso willst du Linux-Distributionen abspielen? Die kann man installieren.
Guck mal, Images sind ja quasi wie CDs und CDs kann man ja abspielen.
Mhm.
Hast du Sinn? Weißt du, was du hast?
Sowas.
Ja. Linux-Werbevideos.
Genau.
Klar. Von Richard Stallman.
genau, und sowas, für sowas bin ich mir jetzt am überlegen, dann irgendwann mal einen potenteren Rechner zu kaufen.
Das heißt, du wurdest jetzt angefixt mit dem Home-Zeugs.
Ich finde dieses Home-Zeug schon cool und halt auch einfach mal, wenn man mal ein paar Gäste da hat, dass dann, lasst uns mal lustige YouTube-Videos gucken und dann kann halt jeder mal irgendwie mit seinem Handy dahin streamen und man muss sich nicht mehr, darf ich jetzt mal an den Rechner? Ja. Oder man kann sich halt irgendwie, hat halt irgendwie eine Fernbedienung da, wo man halt dann auch mal was die Leuten in die Hand geben kann und so weiter. Also das ist schon ziemlich cool. Für mich persönlich, ich glaube, mich wird es auf Dauer stören, dass das User-Interface so ein bisschen lahm ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Stabilitätsprobleme, die ich da ab und zu mal habe, vom Netzteil her rühren oder vom Raspberry Pi selbst oder ob das dann irgendwelche Bugs in XBMC sind. Das ist halt alles, jedes Element für sich ist so ein bisschen Gefrickel. Aber es ist eigentlich ganz cool und auch für den Preis, den man, also ich glaube, ich habe jetzt für die ganzen Teile zusammen irgendwie 50 Euro bezahlt und dafür kannst du halt einfach mal das ganze Videomaterial, was du mit deiner GEZ finanzierst und was sonst noch so im Internet rumfleucht, einfach mal angucken. Und das sehr bequem. Und das ist schon cool.
Ah, UHS hießen die Karten übrigens, die super viel Energie haben.
Also UHS-I steht im Chat.
Ja, genau.
Ja.
Und das sind die Karten, die du eigentlich haben willst, weil die irgendwie 95 Megabyte machen können. Und die Class 10 sind dann nicht ganz so schnell. Und ja, also was auf jeden Fall immer, was du immer haben willst, ist, dass du für diese ganzen kleinen Dateien, dass du halt nicht so scheiße lange brauchst, die zu lesen. Ja, sehr gut.
Okay, dann kannst du ja nochmal drüber berichten, wenn du es ein bisschen länger
getestet hast. Ob du geupgradet bist oder ob
Genau, also meine Hoffnung ist ja, dass irgendwann in einem Jahr oder so ein neuer Raspberry Pi rauskommt, der mal irgendwie genug Dampf unter der Haube hat, dass man den super benutzen kann. Und ich glaube,
da muss man nur die Mittel
Da müsste man einfach nur die SD-Karte austauschen hoffentlich und dann läuft's einfach so genau gleich, aber halt schneller. Das wäre schon cool, weil das ist eigentlich, also auch diese Hardware auszutauschen, das ist schon ein Gefühl, was sehr cool ist, weil das ist halt, du nimmst einfach deine SD-Karte und deinen ganz anderen Steckies, die an diesem Teil dran sind und steckst sie in den anderen rein und steckst den Strom wieder rein und dann hast du dein komplett gleiches System wieder. Das ist halt sehr schön, wenn man so eine austauschbare Standard-Hardware hat. Und auch so, du brauchst keine Gedanken machen, Treiberprobleme, muss ich mir jetzt noch irgendwelche Kernel-Module kompilieren, sonst irgendwas. Du nimmst einfach eine Distribution, die dafür gedacht ist. und dann tut's. Ja.
Okay, Lisefu.
Sehr schön.
Mikfu.
Oh, habe ich schon was?
Ja, Linus über Git Rebase.
Ah, genau. Das
hat er rumgeraged?
Nee, nicht wirklich.
Hat er Leute beleidigt?
Bisschen. Sie hat so viel sonst halt auch, aber.
Nee, es hat einen Bademantel an.
Das hat er nicht beschrieben.
Hat er Nackt geblockt?
Ihr seid doof, echt.
Sorry.
Blöde.
Will ja, was weiterreden. Hat er denn über Git Rebase gesagt?
Er hat gesagt, wie er sich die History von Git vorstellt und wie man History, wie man seine History und die Leute, andere Leute History benutzen soll, wie man damit arbeiten soll. Und er beschreibt halt, wie man Git Rebase am besten benutzen soll, welche History man töten kann und welche nicht und so. Kann man durchlesen, ist vor die lange E-Mail, aber das ist voll wichtig, dass ihr das auch wisst, wenn ihr jemals in großen Projekten mit Git irgendwie Dinge tun wollt.
Hat er Rebasen.
Aber nicht andere Leute Zeugs. Das habe ich schon mal gespoilert.
Okay, dann Script-Keys sind tot?
Script-Keys sind tot.
Warum?
Weil...
Ach, das glaube ich nicht.
Nein, also in dem Artikel geht es darum...
Das ist langweilig geworden vielleicht, aber
nee, die gibt es immer noch. Es geht darum, dass es gibt Script-Kiddies, aber du darfst sie nicht mal nur noch als Script-Kiddies sehen, weil sie quasi die Tools und das Zeugs haben, was die ganzen bösen anderen Leute haben und sie können genauso deinen Computer own und...
Ja, aber das konnten sie doch vorher auch.
Nee, davor waren sie dumme Script-Kiddies und jetzt sind sie Script-Kiddies mit quasi AKs.
Okay.
Also und die Tools wurden einfach mittlerweile so gepusht, dass die halt jetzt auch... ernstzunehmenden Schaden anrichten können. Genau. Wobei die früher waren diese Systeme halt weniger geschützt. Das heißt, die konnten früher halt auch ernstzunehmenden Schaden.
Genau. Ja, aber also das ganze SQL-Injection-Zeug ist immer noch da.
Also
ja.
Früher konnten sie halt nur einzelne Rechner irgendwie kaputt machen.
Und heute halt ein Botnetz bauen.
Genau.
Oder so. Genau. Und jetzt können sich die Script-Keys in fucking Botnetz bauen.
Okay, na gut. Deswegen sind sie nicht tot, aber sie sind irgendwie...
Man sollte einen anderen Begriff dafür finden.
Machtvoller geworden.
Man könnte es ja
sie sind halt nicht wirklich mehr Script-Keys, sondern sie sind ja... Böse Leute.
Böse Kiddies.
Ja, dann noch eine viel interessantere Geschichte oder lustige Geschichte. 23 oder 23andMe hatten wir vor einer Weile schon mal gepickt. Ich glaube, der Marc hat es gepickt.
Der Marc hat es sogar gemacht, oder?
Yeah. Oder hat es gemacht, wie auch immer. Und es hat auch jemand anderes das gemacht und dem ist dann bescheinigt worden, dass er todkrank ist. Und was machen Hacker, wenn sie bescheinigt kriegen, sie sind todkrank?
Erstmal weinen.
Nee. Und dann irgendwie überlegen, oh, aber eigentlich geht's mir doch gerade ganz gut.
Eigentlich merken sie auch, shit, ich bin echt todkrank.
Genau, irgendwie. Genau. Sie denken, nein, ich bin nicht todkrank. Sich erstmal einlesen in die Materie und irgendwie rausfinden, dass dieses ganze Zeug ein bisschen komisch ist und an irgendeiner Stelle einen Bug hat. Und deswegen ist man doch gar nicht todkrank. Also der hat sich einfach hingesetzt, hat sich in Genetik eingelesen und hat mal geguckt, was die da mit ihrem Algorithmus machen und es ist cool geschrieben, deswegen unter Lesefu, man lernt auch wieder ein bisschen was über genetisch, wie das so funktioniert mit diesen Chromosomen und Gedöns. Ganz cool geschrieben, könnt ihr euch mal durchlesen, wie der von einer Todkrankmeldung auf, ist ja doch gar nicht so und 23andMe macht da irgendwelche komischen Fehler und wir schicken den mal einen Bug-Report, dass sie es besser machen.
Sehr schön.
Ja.
Nächster Tick ist How Rainbow Tables Work und zwar eine ganz nette Beschreibung, wie tatsächlich Rainbow Tables überhaupt funktionieren und welche Tricks und welche Funktionen überhaupt verwendet wird, damit du Rainbow Tables benutzen kannst und warum die überhaupt so funktionieren und mit ganz vielen Bildern und so. Weil ich hatte das irgendwie irgendwann letztens mal, dass ich genau wissen wollte, wie es funktioniert, weil ich habe schon so ungefähr verstanden, wie es tut, aber das der Artikel beschreibt dann quasi, wie es genau tut und welche Funktionalität du benutzt und was dahinter steckt eigentlich. Sehr gut. Finde ich gut.
Sehr gut. Ich habe hier ein bisschen erweitertes Lesevu. Das ist ein ganzes Buch und zwar nennt sich das The Design of Everyday Things. Und das ist eigentlich, das ist ein sehr altes Buch. Ich glaube, das ist zum ersten Mal erschienen in den 80ern irgendwann. Und es ist sehr cool, weil das halt so mal beschreibt, warum Dinge, die wir so täglich benutzen, sind, wie sie sind und warum es nicht die Schuld von Leuten ist, wenn sie in Türen reinlaufen, die ihnen keinen Ansatz oder keinen Hinweis dafür geben, wie sie zu öffnen sind. Und also ich habe es noch nicht komplett durch. Ich bin da jetzt erst irgendwie beim, ich glaube, das erste Drittel habe ich durch. Und da wird halt auch mal so beschrieben, was da psychologisch überhaupt vorgeht und wie viele Sachen wir uns auf einmal merken können und warum man dann nicht mehr als zum Beispiel 5 oder 6 Elemente gleichzeitig im Blick haben sollte, weil das die Leute dann sonst wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis verlieren, wenn sie denn unterbrochen werden durch irgendwas und so Geschichten.
Sehr gut.
Kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, wenn man sich dafür interessiert. Und das Gute ist, er beschreibt es halt anhand von wirklich Sachen, die es halt schon längere Zeit gibt, so Telefonsystem, Türen, irgendwelche Sachen am Auto oder so, aber die halt immer noch auf unsere aktuelle Zeit anwendbar sind oder die man sogar weiterdenken kann und halt auf Computersoftware anwenden kann. Ach, darum lohnt sich das eigentlich schon. Aber das ist halt so sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Sehr und gut. Auch unterhaltsam.
Mein nächster Lesefu, eigentlich nicht wirklich reinpasst, aber ich habe nicht gewusst, wo ich sonst einordnen soll. Und zwar, es geht um Facepalm der Woche für mich, nämlich homöopathisches Impfen. Und das ist das auch ist nur so Twitter lustiges Dingsy.
Also irgendwie ein Twitter-Bild mit einem Dings-Screenshot aus Facebook.
Aus Facebook, genau. Weil da kommen die ganzen schlimmen Sachen her. Und das Schlimmste ist, wenn du das liest, dann kannst du dir richtig vorstellen, wie die Leute wirklich davon überzeugt sind, was sie sagen. Und das ist so gruselig. Und ihr könnt es selber durchlesen, weil es eigentlich schon voll viel ist dafür, dass es um homöopathisches Impfen geht.
Also das sollte einfach so, nein.
Das kommt direkt auf die Blogliste.
Das ist esoterisch, funktioniert nicht. Nee, das ist echt gruselig.
Das ist so gruselig auch. Wie hart sieht.
Ja.
Hilft nichts. Weiter geht's. Mhm. Achso, ich habe das nächste. A comprehensive list of things that help me calm down. Und das ist sehr cool eigentlich. So ein Internet-Comic, der lustig ist. Mhm. Und aufschlussreich und sehr interessant eigentlich. Jo. Und eine tolle Pointe hat, die ihr euch selber antun könnt.
Genau, so, weiter. Tut's euch an. Ich habe hier eine kleine Präsentation über Rust, die mal erklärt, was denn Rust als Programmiersprache so ist, was so die Konzepte dahinter sind und warum das irgendwie ganz cool ist. Fand ich ganz interessant, weil ich mich damit bis jetzt noch nie beschäftigt habe und das hat mir so ein bisschen einen Einblick gegeben, was man denn damit so tun kann und wofür es vielleicht gut ist und wofür vielleicht nicht. Aber ja. Also ich habe jetzt nicht vor, in nächster Zeit irgendwas in Rust zu programmieren, aber ist eine nette Einführung.
Gut, dann Mimimi. Ich habe mein Thunderbird-Profil war kaputt.
Bird.
Ja, da muss ich erstmal gucken, was überhaupt ist jetzt kaputt, weil ich bin, oder ich habe ihn gestartet und er hat gesagt, möchten Sie ein Konto einrichten? Ich sag, nein, ist doch alles da, was willst du von mir? Und dann muss ich mich erstmal ein bisschen so einlesen, was es da eigentlich überall gibt bei Thunderbird. Und dann war tatsächlich diese prefs.js, wo alles zu dem Profil steht, unter anderem welche Accounts, IMAP, POP3 und so es gibt, irgendwie kaputt. Und nachdem ich so aus dem Backup wieder hergestellt habe, ging es dann auch wieder, aber das war irgendwie so ein total komisches, wo ist überhaupt mein Profil, was ist jetzt los, liegt doch noch alles da, die ganzen E-Mails und so waren da, bloß er hat halt irgendwie, warum auch immer, ist diese komische prefs.js kaputt gegangen. Und deswegen habe ich mir verlinkt, was man machen müsste, um sein Profil von A nach B umzuziehen. Und da ist halt so beschrieben, was in welcher Datei so steht, was man alles mitnehmen kann. Also ich hatte dann erst ein neues Profil angelegt und geguckt, was kann ich eigentlich alles mit rübernehmen, bis ich dann halt den Übeltäter gefunden habe, der das Problem war. Und nachdem ich nur diese Datei aus dem Backup wiederhergestellt habe, ging es auch. Also nochmal zu lernen, Backups sind wichtig, Backups sind gut, selbst wenn es nur um eine Datei geht. Und Thunderbird, du bist manchmal echt komisch. Warum gehen solche wichtigen Dateien kaputt? Fuck you.
Sehr gut. Ja. Aber die ist auch geklärt.
Ja. Also ich habe da immer so ein Problem, vor allem auf Windows-Rechnern, wenn ich mal irgendwie, habe ich jetzt schon glücklicherweise Ewigkeiten nicht mehr machen müssen, aber mal so ein Rechner mit Profilen von Leuten auf einen neuen Rechner umziehen und dann irgendwie mal unter Windows das Thunderbird-Profil finden, das ist irgendwie manchmal, es kommt dann wieder drauf an, welche, was für eine Windows-Version du hast und in welchem Ordner liegt das irgendwie in Dokumente und Einstellungen oder irgendwelchen Verzeichnissen oder liegt das ganz, ganz, ganz furchtbare Sache. Möchte ich nicht mehr dran denken.
Nee, ich gucke dann auch immer in irgendwelche Wikis, wo es dann irgendwie drinsteht, wenn man das machen muss, aber ja. Gut, dass mittlerweile ziemlich viel Zeug im IMAP liegt und man theoretisch nur die 1, 2, 3 Accounts eintragen müsste und der lädt sich alles wieder runter, aber trotzdem hat man manchmal noch eine Signatur eingestellt oder hat noch dies oder jenes und eigentlich will man die Sachen nicht verlieren. Deswegen muss man schon wissen, wo sein Zeug liegt.
Wo
und,
sein Zeug liegt.
Wie man es dann reparieren
Apropos,
kann.
Apropos, wo sein Zeug liegt, OldReader, nachdem sie jetzt super lange kaputt waren, haben sie gemeint, oh Gott, wir werden private und ihr könnt uns alle mal und
das heißt, was heißt private?
Dass sie nur noch für sich und für ihre Freunde irgendwie Shit tun.
Ah. Okay, das heißt,
ja gut, ich würde mal behaupten, you get what you pay for, ne?
Nee, glaube ich nicht.
Weil du hast nichts bezahlt, dazu kriegst du auch nichts.
Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, dass sie einfach ein paar Huren sind. Mhm. So einfach ist es. Und deswegen, das Gute ist ja an diesen...
Gab es da schon mal Leute, die dafür bezahlt haben?
Also es gibt ja, also wenn es was Cooles zum Migrieren gibt, dann sind es ASS-Feeds. Weil du hast diese OPML und die wirfst du irgendwo anders hin und dann ist alles
und dann
da.
Bam,
und du
plötzlich.
Machst bei dem anderen, liest du noch die alten weg und dann bei dem neuen machst du Marcus Reed und dann hast du quasi den Stand, den du haben willst.
Jo.
Und das ist einer der coolsten Backups überhaupt, finde ich. Also es gibt nicht viele andere Services, die du so gut quasi woanders hinmigrieren kannst. Und deswegen fickt euch, OldReader. Ich bin jetzt bei InnoReader, heißen die. Das auf Slashdot haben die gemeint, das ist das coole neue heiße Scheiß. Und wenn das kaputt geht, gehe ich
dann
irgendwo
anders. Woanders hin.
Dann benutze ich TT, Tiny Tiny ASS, was irgendwie selbstgebautes Shit ist.
Habe ich auch schon benutzt, ist nicht so toll.
Es ist vollkommen egal. Ich probiere einfach alles aus, bis es sterben immer Sachen weg.
Yep.
Dann migriert man. Und dann stirbt wieder was anderes weg, was man gerade benutzt. Und dann migriert man irgendwo anders hin. Und das ist gar kein Problem. Im Gegensatz zu E-Mails, wo es ein bisschen anständiger ist.
Ja, also ich...
Und deswegen können sie mich mal hart.
Sehr gut.
Flydi hat ein Arch Linux geupgradet.
Ja.
Ganz schlecht.
Ich habe heute gedacht, ja gut, wenn ich dann schon mal mit dem Raspberry Pi die Sachen vom File-Server lese oder zumindest lesen möchte, dann probiere ich das halt mal mit auch aktueller Software und so. Habe ich gedacht, ist das schon mal ganz gut. Ich habe den schon seit ein paar Monaten nicht mehr upgegradet, wird mal wieder Zeit. Dann ist auch dieses Bin-User-Bin-Problem gelöst. Okay, dann habe ich das brav gemacht, habe brav die Pakete abgedatet, die dann irgendwie noch was gebraucht haben. Habe eigentlich diese Anleitungen, die man da bei Arch Linux, ich glaube in irgendeinem Blogpost von denen war das mal beschrieben, was man da tun muss, um diesem User-Bin-Problem zu entgehen. Habe gedacht, ja, tut alles, läuft noch. Alles, nix kaputt und so. Habe gerebootet und er bootet mir eine Grub-Shell rein.
Ja, ist doch cool.
Ja, ist ja quasi gut. Die Shell, die du haben
willst. Ja, da kann ich alles machen.
Ja, genau.
Alles aus Grub raus.
Das ist auch super, dann kannst du richtig mal erstmal wieder anfangen, so alles. Nicht?
Nee.
Okay.
Ja, das Ding ist,
Was ist denn passiert? Ich
hätte den Boot-Prozess, den hätte ich noch in der Grub-Shell runterkonfiguriert bekommen, aus dem Kopf. Aber die ganzen Optionen für meinen Crypto-Raid, sonst was, LVM, Gedöns-Setup, was da alles drauf ist, das kannst du halt vergessen, das geht nicht mehr. Also man muss dazu sagen, ich benutze irgendwie noch ein Grub 1, weil ich irgendwie
selber schuld,
weil du alt bist.
Das ist das Problem.
Ich bin alt und ich hatte keinen Grund, einen anderen zu nehmen.
Jetzt hast du einen Grund.
Ja. Ja. Nee, habe ich nicht. Ich habe dann einfach mal irgendwie so ein Arch Linux.
Vielleicht hättest du ja einfach Red Hat installieren sollen, weil da ändert sich auf jeden Fall niemals irgendwas.
Nö.
Doch,
nö.
Weil dann musst du keine Angst haben vor Updates, weil die ja eh quasi nur Security-Patches
backen. Ich update ja ab und zu.
Ja,
dann geht meistens was kaputt.
Ja, siehst du, dann solltest du doch was Stabiles
nehmen. Ich weiß nicht, Red Hat, das nervt so, das ist alles so ein Schmerz.
Ist halt nur alt.
Ich hätte irgendwie Debian Stable nehmen sollen, aber dann will ich halt auch ab und zu. Weißt du, das Problem ist, dann bringt halt irgendwann Apple mal eine neue Betriebssystemversion raus und dann geht plötzlich mein Time Machine Backup nicht mehr. Und dann kann ich halt bei Arch Linux sagen, jetzt installieren wir mal den NetAtHoc in der neuesten Bonusvariante und dann tut's einfach.
Was hast du denn gemacht, genau?
Zurück zum Thema, was passiert ist, ich habe einfach mit einem USB mit einer Live-Distro gebootet. Also ich habe mir irgendwie so ein Arch Linux-Gedöns runtergeladen, das mit DD auf einen USB-Stick gepackt und dann ist gut. Habe herausgefunden, er hat halt meine Menü.lst, also die Config-File vom Grub, die hat er einfach mal nach Menü-lst.packsafe umbenannt.
Ja, also dann sie halt gespeichert.
Also ich glaube tatsächlich, das Problem ist, dass sie jetzt auf Grub 2 total gegangen sind und das Teil einfach
sind
vergessen.
Sind sie, aber da stand halt auch drin, dass die das noch supporten. Und er hat eine Pack New angelegt zusätzlich. Okay.
Also ich weiß, aber wahrscheinlich ist der Teil jetzt nicht mehr so richtig getestet, weil die alle auf Grub 2 gegangen sind.
Natürlich
und
sein.
Das hat einfach jemand vergessen.
Genauso wie dieses Init-D-Zeug auch alles jetzt garantiert kaputt ist, wenn du es neu installierst. Ja. Weil das einfach nicht mehr supportet ist. Und interessiert die Leute einfach nicht mehr. Fuck.
Ja.
Und dann macht einer einen Bug-Report und dann schreiben die, lol, benutzt den neuen Scheiß.
Lol-Noob.
Genau. Ja. Also geh auf Grub 2.
Nö, ich...
Guck immer, dass deine Menüliste da ist.
Ich hab die jetzt einfach wieder umbenannt.
Was du machen musst, und? Ist, du musst ihr das Plus E geben. Dass sie
immutable
wird und nie wieder irgendwie...
Und dann vergisst es irgendwann mal und denkst, fuck, warum kann ich die nicht schreiben? Fuck, warum kann ich die löschen? Oh, scheiße, Gedöns.
Ja. Ich finde, das Plus E ist voll gut, besonders wenn du so irgendwie...
Wenn du es nicht vergisst. Also das ist
zum Beispiel ResolveConf, ja? Die will man ja eh nie ändern, weil du ja immer 8888 hast. Und wenn immer. Du dann...
Nee, eigentlich nicht.
Doch.
Nee.
Wann nicht?
Ich weiß nicht. Ich lass es meinen Router machen.
Ja, richtig. Der gibt zum Beispiel 8888, aber du hast ja auch andere...
Nee, der benutzt den DNS vom Föboot, tatsächlich.
Föboot.
Ja, nee, zu dem habe ich, glaube ich, einen besseren Ping als zu Google. Warum auch immer.
Okay, cool. Ja. Jedenfalls, normalerweise will man nur 8888 und dann kann man den hart
finden. Nee, das ist Google.
Oder wenn...
Das will man nicht.
Also ich hatte das irgendwie, das vom DHCP-CD wurde das Ding immer geowned, aber auf irgendwie eine andere Maschine. Und das war mir auch wichtig, dass ich immer DNS habe, weil der andere kaputt war weil ich da keinen Access drauf hatte. Und dann habe ich die einfach immutable gemacht und dann hat er das versucht zu überschreiben.
Aber ja, das ist richtig. Okay, dann ich betreue gerade so einen 1&1-Server und irgendwie haben die IP...
Warum?
Ja, ich weiß, das ist schon alleine schlimm. Die haben IPv6 in ihrem Image an und das ist irgendwie kaputt.
Aha.
Ja, warum auch immer.
Was genau?
Ja, ich weiß nicht. Ich konnte nirgendwo hinpingen, nix. Und dann habe ich natürlich Upgrade gemacht. Und dann geht er erstmal auf die IPv6-Adresse, weil die ganzen Debian-Repositories ja mittlerweile IPv6 sind. Und hat erstmal auf ein Timeout gewartet, bis er dann auf IPv4 umgeswitcht ist. Und das hat mich irgendwie genervt, dass die ihr IPv6 nicht richtig hingekriegt haben. Dann habe ich mal eine Mail geschrieben, sagt mir mal, wie eure Routen aussehen. Irgendwie ist kaputt. Und plötzlich ging's.
Was haben die Illuminaten
ja,
zu tun?
Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sie haben mir dann geschrieben, lieber Kunde, bla bla blub, hier, so müssten es aussehen. Hab ich die Routen überprüft, stimmt doch. Hab nochmal einen Ping gemacht und es ging.
Achso,
wahrscheinlich.
Föboot heißt jetzt übrigens Digital Courage.
Ja, ich hab's gerade in den Chat geschrieben.
Ja. Echt? Haben die sich umbenannt?
Digital Courage.
Seit wann?
Ich hab da irgendwann mal einen Brief bekommen, weil ich irgendwo mal.
Ich fand Föboot cool. Klang einfach gut. Aber die sind aus Bielefeld und Bielefeld gibt's nicht, deswegen haben die sich umbenannt.
Ja.
So wird's sein.
Jeden Fall.
Okay, also wenn ihr auch Probleme habt mit 1&1, schreibt den einfach mal.
Und dann machen die den Hidden IPv6-Switch.
Ja, wahrscheinlich haben die in ihrem Switch einfach nicht
Für jeden Computer haben die diesen einen Dings und wenn jemand angerufen hat, dann wird der schnell hochgeswitcht. So,
genau. Oh, schon wieder so einer, der doch IPv6 will. Eigentlich machen wir das ja nur so nebenbei
Wir haben nicht genug IP-Adressen.
wir müssen so viel Geld dafür bezahlen.
Wir switchen dann um, wenn wir wieder keine mehr haben.
Lol. Okay, DVB-T.
Habe ich vorhin schon erzählt.
Achso, okay. Jo. Gut, dann Pix. Noch schnell. SSH-Session killen. Makefo.
Achso, SSH-Session killen gibt es irgendwie das Secret-Bonus-Escape-Command für SSH, was du da einfach drückst und dann bam.
Ist er weg.
Ist er weg.
Okay.
Das ist besonders, wenn die sich aufgehangen hat, weil du mal wieder ein Netzwerk gewechselt hast.
Passt. Okay. Developer-Arguments.
Genau, wenn man mal wieder irgendwie Lust auf Streitgespräche mit irgendwie anderen Entwicklern hat, kann man mal auf diese Seite surfen, da kriegt man irgendwie so random, irgendwie Photoshop versus GIMP und it's pronounced Standard. X versus pronounced 10 oder OS X versus OS 10 und so Gott. Geschichten. Das ist halt so eine Sammlung von irgendwie hier Feature Switching versus
Here have branching. An argument.
Ring. Genau.
Was nehme ich denn?
Und du kannst einfach mal kann man sich da durchklicken und dann mal überlegen, ja, oder NoSQL versus SQL. Sowas zum Beispiel.
Ist ja zu einfach.
Kann man sich mal angucken, kann man, glaube ich, auch Pull Requests auf GitHub hinschicken und neue Arguments hinzufügen. Ist ganz nett.
Okay. Carbon versus Cocoa, keine Ahnung.
4chan.
Fortune Battle Station, das kann man sich einfach angucken, ist lustige Leute.
GBG Mail.
Genau, es gibt ein GPG-Frontend, was nicht furchtbar hässlich ist.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Doch.
Quatsch, das muss bei Muttern sein, weil nirgendwo anders gibt es ein
GPG-Frontend. Nee, das ist ganz cool, das GPG-Mail oder gpgtools.org, da findet man das. Das ist jetzt in einer ganz neuen Version 2 erschienen und das ist für Apple Mail eine GPG-Integration, die nicht sackt. Und die sich irgendwie ganz schön in Mail integriert und wo man auch ein schönes Mac-typisches Interface zum Verwalten von seinen Keys und Signaturen und so weiter hat. Das ist cool. Also ich habe das jetzt mal wieder installiert, weil ich habe jetzt irgendwie, mir ist gerade aufgefallen, dass irgendwie nach, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, läuft demnächst mal mein Key ab, den muss ich auch mal wieder erneuern.
Warum hast du irgendwie ein Timeout für dein Key?
Weiß nicht, ich habe
gedacht. Das war damals noch. So damals. 20 Jahre, 10 Jahre, was hast du gemacht? 10 Jahre wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, ich habe sogar 5 Jahre gemacht. Ich habe mal einen verloren und der geistert jetzt für Ewigkeiten im Internet rum.
Nein!
Also da habe ich den Private Key dazu verloren, weil der irgendwie eine Festplatte verreckt ist und ich keine Backups hatte oder sowas.
Lol.
Ja. Und der jetzt, dann habe ich halt gedacht, jetzt mache ich mal einen mit Timeout für 5 Jahre. Das ist 5 Jahre, das ist so lang. Eigentlich ist es nicht so lang.
Fünf Jahre ist mal voll gar nicht lang.
Ich glaube, davor hatte ich dann 2 Jahre oder 3 Jahre und dann habe ich gedacht, oh, jetzt mache ich mal voll viel, mal 5 Jahre. Aber ja, und das ist tatsächlich, seit ich irgendwie das erste Mal GPG irgendwo im Jahr 2004 oder sowas benutzt habe, das erste Interface, was ich bis jetzt gesehen habe, was nicht furchtbar, furchtbar hässlich ist. Und das ist schon was wert und ist auch irgendwie free Open Source, glaube ich.
Free, super.
Ich weiß gar nicht, ob es Open Source ist. Ich glaube nicht.
Vielleicht.
Aber es funktioniert auf jeden Fall.
Oh, wenn es nicht... GPG müsste eigentlich schon...
Ja, aber es genau ist ja ein Frontend für GPG.
Aber so, das hat ja okay. diese Vercancelung von... Lizenzen, oder? Ist egal, machen wir weiter.
Yep. Software.
Terminologie.
Genau.
Ist ja ein lustiges Bild.
Okay, guck einfach an.
Wie sich Software quasi früher genannt wurde und wie sie jetzt genannt wurde.
Enterprise.
Genau.
Big Desk.
Ich habe hier Big Desk. Das ist ein Plugin für Elasticsearch, was einem im Browser mit irgendwelchen lustigen JavaScript-Geschichten live Graphen von seiner Elasticsearch-Installation liefert. Also du kannst ja sehen hier, wann läuft der Garbage Collector, wie viel Heap verbrauche ich gerade, wie sind meine Shards verteilt und so weiter und so fort. Und wenn man mal da irgendwie das Bedürfnis hat, so Stats aus Elasticsearch rauszukriegen, ist das ganz cool. Ich würde es allerdings auf einem anderen Rechner laufen lassen, als der, auf wo die Dings drauf läuft, die Elasticsearch-Datenbank.
Weil es super unendlich viel Energie verbraucht.
Ja, bei mir hat es irgendwie ein CPU-Core aufgefressen, weil der Browser plötzlich unglaubliche Mengen JavaScript machen musste und dann halt ständig neue Graphen rendern und so. Also ist halt auch in Realtime, die werden halt auch in Echtzeit abgedatet. Oder halt so Pseudo-Echtzeit, irgendwas. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man mit Elasticsearch arbeitet.
Genau. Zunächst habe ich ein Video und zwar...
Kommen wir endlich zu Sex jetzt.
Ja genau, nachdem wir es die ganze Zeit nicht hatten. Porn-Sex versus...
von Sex.
Keiner hat die Absicht von Porn zu reden. Porn-Sex versus Real-Sex, the difference explained with food. Das ist ein lustiges Video, was genau das quasi macht, tut, was ich gerade beschrieben habe.
Okay. Ich habe, wo wir gerade bei Videos waren, habe ich auch noch ein lustiges Video und zwar von, wie heißt der gute Mann? Ich glaube, Brad Victor heißt er. The Future of Programming. Genau, Brad Victor. Und das ist ein sehr cooler Vortrag von der DBX-Konferenz, was auch immer. Achso, das ist die Konferenz von Dropbox. Und der erzählt halt dann so ein bisschen mal so Computing im Style, was war, also er tut so, als wäre er in den 70er Jahren, ist auch so angezogen, hält auch die Vorträge so mit so Folien auf den Overhead-Projektor legen und dann Bilder durch die Gegend schieben.
Finde
und so.
Ich super.
Das ist super cool gemacht und er erzählt halt so ein bisschen, wo seiner Meinung nach in den 70er Jahren die Entwicklung hingegangen ist und dass es ja total doof wäre, wenn wir alle noch irgendwie sequentiellen Code in ASCII-Dateien schreiben müssten und das irgendwie zum Dogma wird, dass man das in Zukunft immer so tun muss und so. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, guckt es euch mal an, das ist super unterhaltsam, geht eine halbe Stunde und ich habe das mal so schnell irgendwo zwischendurch mal weggeguckt.
Okay, sehr gut. Mein letzter Pick sind die Mobile Geeks, weil die uns jetzt schon zweimal geplagt haben und habe ich gedacht, jetzt müssen wir uns...
zweites Mal?
Jetzt müssen, Sie ist schon dreimal. Jetzt müssen wir auch mal was sagen, weil wir haben sie die ganze Male so hart ignoriert, aber uns immer in der Pre-Show total darüber gefreut.
Total
und
gut.
Und deswegen wollte ich es jetzt noch kurz ansprechen. Und danke, ihr seid super mit all den Dingen, was ihr tut. Und ihr habt voll die bunte Webseite.
Und wir haben ein Ministerium für Internetpornografie immer noch.
Und ja. Finde ich gut. Und ein Plus eins von mir für euch.
Von mir auch. Dann war's das für diese Sendung.
Genau.
Und mit unseren Nerven.
Quatsch. Plus.
Genau.
Einfach so.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Dinge.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Und so weiter.
Internet.
Zeugs.
Laser.
Laser.
Xena.
Puh. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.